Mag mal jemand anders das Gerät anfassen, mir wird langsam die Hand taub.
Das müssen wir unbedingt das Intro nehmen. Mag mal jemand anders das Gerät anfassen, mir wird die Hand taub.
Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und ich bin Sebo.
Salü Sebo.
Salü Markus. Oh Mann, ich war zwei Leute und ich verpeile es jedes Mal in der Aufnahme. Das kann doch nicht wahr sein. Natürlich meine ich Salü Tobi.
Salü Sebo.
Salü Markus.
So, jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es aber mal wieder. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.
Okay, unser Thema heute lautet tatsächlich Emanuel. Wie kommt ihr bitte auf Emanuel? Das ist doch hier so ein super eingestaubter alter Softsex-Dingsbumster aus den 70ern. Warum über Emanuel sprechen?
Ja, das ist so eine Geschichte von Tobi und mir. Wir sind, wir haben das ja schon öfter im Podcast erwähnt. Wir gehen ja im Sommer, wenn das Wetter schön ist, dann fahren wir mit dem Fahrrad zu McDonald's und dann zurück schieben wir unsere Fahrräder und dabei quatschen wir halt. Und das war letztes Jahr im Sommer und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, haha, Folge 69, hihihihi, wie schlüpfrig. Lass uns doch mal über so ein schlüpfriges Thema sprechen, weil Sex sells und wieso nicht Emanuel? Da gibt's einen Film, da gibt's ein Spiel, da gibt's ein Buch, da gibt's Abklatsch ohne Ende. Ich meine, das ist doch ein dankbares Thema. Und Emanuel ist Popkultur.
Ja, okay, dann reden wir heute wohl über Emanuel. Bitteschön, wenn ich so an Emanuel denke, ich erinnere mich eigentlich größtenteils immer nur an Black Emanuel, wegen einer ganz bestimmten Szene. Aber
bevor wir loslegen, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer vorwegschieben. Also, wie steht's mit euren Französischkenntnissen?
Ich kann kein Französisch.
Also ich meine, du weißt, also.
Ach so.
Ich sage das deswegen, ich habe nie Französisch in der Schule gehabt und wir haben es hier mit einem französischen Film zu tun und es wird hier den ein oder anderen französischen Namen oder Titel geben, den ich auf jeden Fall nicht richtig aussprechen werde. Das nur mal schon vorab. Das heißt, wenn ihr euch darüber lustig machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich weiß es nicht besser.
Ja, wir werden bestimmt den ein oder anderen Namen batschen. Oder auch nicht. Also ich habe ein paar Jahre Französisch in der Schule gehabt, aber wirklich viel hängen geblieben ist nicht.
Ich habe keine Ahnung von Französisch, aber ich bin da total, ich kriege das bestimmt alles super hin.
Ganz bestimmt. Aber bevor wir jetzt gewisse Namen batschen, können wir noch sagen, dass wir den Fokus eher auf den Film legen, aber schon auch mal über den Tellerrand desselbigen schauen und uns das Spiel angucken. Einer von uns hat den Roman lesen müssen.
Das war super. Gerne nochmal.
Und auch die Reihe, beziehungsweise die ganzen, ja, heute würde man Spin-offs, ja, nicht so richtig, Copycats werden wir in Teilen angucken. Wir werden so ein bisschen über das ganze Franchise auch reden.
Das Multimillion-Dollar-Franchise Emanuel. Wobei ist ja wohl tatsächlich ein Multimillion-Dollar-Franchise.
Ist tatsächlich ein Multimillion-Dollar-Franchise.
Scheinbar.
Tobi, dann fang doch erstmal an mit den harten Fakten.
Wir sprechen über Emanuel. Kenner wissen, dass es einen alternativen Titel gibt. Emanuela, die Schule der Lust. Der Film ist aus dem Jahr 1974. Die Regie führte, und jetzt Ohren gespitzt, also
Just Jackin.
Wäre ich der Amerikaner, würde ich sagen Just Jackin. Nein, aber wahrscheinlich heißt der Jacquin oder sowas. Keine Ahnung.
Just. Just ist doch ein, also Just bin ich der Meinung, schon mal gehört zu haben.
Ja, Just. Einigen wir uns auf
Juste Jacquin?
Ich glaube nicht, dass wir ihn so oft erwähnen werden, dass wir uns auf seinen Namen einigen müssen.
Meint ihr nicht? Oh, verdammt.
Also, wie auch immer, Just Jacquin oder auch Juste Jacquin. Der Film dauert 90 Minuten, ist FSK 18 und hat sage und schreibe, zumindest so sagt man, international wohlgemerkt 300 Millionen Dollar eingespielt in einer Laufzeit von über 12 Jahren.
Nimmt man die Home-Video-Auswertung noch dazu, hat der sogar angeblich 650 Millionen eingespielt.
Ja.
Also nur der erste Teil. Das ist ein Multimillion-Dollar-Franchise. Allein durch den ersten Teil. Und der hat ja nichts gekostet.
Und 12 Jahre, muss man sich mal überlegen, ne?
12 Jahre am Champs-Élysées tatsächlich in einem Kino.
Wirklich irre.
Ja.
Es muss einfach ein verdammt guter Film sein.
Das werden wir noch herausfinden.
Richtig. Apropos Filme, um das mal kurz ein bisschen zu framen. 1974 kamen noch ein paar andere Filme raus. Das war zum Beispiel Der Clou mit Robert Redford. Der Disney Robin Hood.
Mit, scheiße, hab ich den Namen vergessen. Mensch, mit, wie heißt er denn? Der Mai, der Reinhard, mit Reinhard Mai.
Reinhard Mai hat auch
mit. Reinhard Mai, ja, hat die Songs auf Deutsch den gemacht.
Gockel gespielt.
Ah, okay. Ja, der hat auf Deutsch
die Songs gesungen. Der Exorzist kam auch raus, da hat Reinhard Mai nicht mitgemacht.
Wahrscheinlich nicht. haben sie ihn ausgetrieben.
Ey, Reinhard Mai ist super.
Okay. Meine Mama ist weltgrößter Reinhard Mai-Fan tatsächlich. Ich bin damit aufgewachsen.
Können wir bitte aufhören, über Reinhard Mai zu reden? Ich möchte hier mal ein bisschen über...
Sprechen wir später über Reinhard
Mai. Ja, auf jeden Fall. Wir machen noch die große Reinhard Mai-Folge.
Sprechen wir lieber über James Bond, denn der Mann mit dem goldenen Colt, der kam auch in dem Jahr raus. Zwei wie Pech und Schwefel erschienen in dem Jahr. Das ist der Bud Spencer und Terence Hill Film, der mit dem Strandbuggy. Sie nannten ihn Plattfuß, ist rausgekommen. Chinatown mit Jack Nicholson. Der Pate Teil 2 erschien noch im gleichen Jahr. Und Mord im Orient Express, die originale Fassung.
Also das Texas Chainsaw Massacre. Ich finde, das
ja,
muss
das war dir wichtig, stimmt, ja, du hast recht. Das erschien natürlich auch, lieber Sebo. Übrigens, weil wir so halb im Thema sind, der erste Eis am Stiel-Film kam erst 4 Jahre später, 1978, raus.
Schlimm genug.
Auch die Folge wird kommen.
Oh Gott, ey, nicht. Oh, das war damals schon schrecklich. Ja, jetzt wo wir ungefähr das Erscheinungsdatum des Films eingeordnet haben und euch ein bisschen popkulturelles Wissen näher gebracht haben, gucken wir uns doch mal das Franchise allgemein an. Die Romanvorlage, und da kommen wir später noch zu sprechen, denn ich hatte die große Ehre, dieses
Danke,
unfassbare Sebo. Buch zu lesen für so einen Podcast. Das meine ich nochmal. aber die Romanvorlage. Es gibt ein Buch, sogar eine ganze Reihe. Das erste Buch erschien 59. Bei mir stand nur 71 drin vorne. Ich habe das natürlich geglaubt. Wozu Recherche? Und dann mich Markus eines Besseren belehrt. Und ist offenbar von Emmanuel Arsan. Ach, ganz kurz, bevor wir da weitermachen. Habt ihr denn Erfahrungen mit Emmanuel gesammelt in eurer Jugend oder aktuell, ich weiß es ja nicht, oder mit anderen Erotikfilmen? Gibt es da Dinge, die euch besonders
interessieren? Fragst du jetzt nach Emmanuel oder nach anderen Erotikfilmen?
Sowohl als auch. Okay. Du kannst da über Emmanuel einsteigen und dann unseren Horizont erweitern mit all den Erfahrungen, die du da so gesammelt hast.
Emmanuel, tatsächlich den Film habe ich, bis wir uns den gemeinsam in unserer Recherche angeschaut haben, vorher nicht gesehen. Aber Emmanuel zählte für mich eigentlich immer so in die Riege dieser ganz klassischen Anfang 90er Jahre Sat.1 Schmuddelfilmchen, die da irgendwie so ab 23 Uhr liefen, à la Liebesgrüße aus der Lederhose und auf der Alm, da wird gejodelt oder...
Da gibt's Korsünd.
Ja, genau. Wie sie denn alle hießen?
Schulmädchenreport.
Ja, genau. Dass Emmanuel da gar nicht so richtig reinpasst in die Reihe, das war mir nicht klar. Das Spiel habe ich auf dem Amiga gehabt. Kommen wir später ja auch nochmal kurz drauf zu sprechen, aber auch das habe ich nicht wirklich gespielt. Ich hatte es mehr, weil es irgendwie so diesen ja schlüpfrigen Beigeschmack irgendwie hatte. Dann hat man das irgendwie auch gehabt und mal reingeguckt, aber nee. Eigentlich habe ich mit dem gesamten Franchise wenig Berührungspunkte.
Ach Mensch. Markus, hast du ein bisschen mehr Emmanuel angefasst?
Ich habe tatsächlich mehr Emmanuel angefasst. Ich habe im Jahre des Herrn 2013 tatsächlich mal den Selbstversuch gemacht und und Emmanuel mit geschlossener Hose geguckt. Nein, ernsthaft, ich habe den Film damals wirklich ernsthaft als Film mal geguckt und schon damals festgestellt, naja, kommen wir später nochmal zu. Klar habe ich die vorher auch schon geguckt, die Filmreihe irgendwie, wenn die mal liefen, ne? Tobi, du hast gerade schon Sat.1, RTL war ja damals genauso, Anfang der 90er, ab 23 Uhr, Freitag und Samstag kamen da Schmuddelfilmchen, aber manchmal auch sowas wie Emmanuel. Und ansonsten, ja, das Spiel hatte ich auch, klar, habe ich aber ähnlich oft gespielt wie du, also nicht oft. Und ansonsten so, ja, diese Schmuddelfilmchen damals, klar, die hat man irgendwie geguckt, weil man jung und unter Hormonen war. Aber ansonsten so im Erotikfilmbereich, also der einzige Erotikfilm, wo ich wirklich sagen würde, der ist gut, ist ein Erotik-Thriller und das ist Basic Instinct. Hm. Das ist so, aber da ist auch die Thriller-Handlung eher gut, der wäre auch gut ohne das ganze Sex-Thema.
Ja, das ist ja auch ein, ich habe den Autor vergessen, Film. Wie hieß er denn noch? Starship Troopers, Robocop.
Paul Verhoeven.
Ein Verhoeven, genau. Der macht ja eh geiles Zeugs.
Ja.
Gut, kommen wir zu meinem geilen Zeug. Also natürlich habe ich Emmanuel damals gesehen. Ich habe natürlich nicht mehr so die riesen Erinnerungen daran gehabt. Das haben wir ja gemeinsam wieder aufgefrischt zu Recherchezwecken.
Das war wirklich seltsam.
Das war, ja, doch, nein, das war schon irgendwie gut.
Ich fand's auch gut.
Ich würde das nochmal machen. Also ich habe den auf jeden Fall mal gesehen, aber jetzt bestimmt, also ich hatte den nicht mehr explizit in Erinnerung. Ich hatte den nur als, ja, also okay in Erinnerung. Da gab es eine ganze Reihe von Emmanuel-Filmen, die alle irgendwie kamen. Ich erinnere mich, dass sie oft in einem exotischen Ort unterwegs war. Irgendwo so, keine Ahnung, Südsee-Insel-Style. Und der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war Black Emmanuel. Den kam dann stimmt, ja später ja. auch. Das war nämlich super, da hat man nämlich tatsächlich einen Schniedel gesehen, das gab's vorher nicht. Da gibt's eine Szene, so, da geht sie, glaube ich, ihr Auto reparieren. Ich glaube, da ist sie mit ihrer weißen Freundin unterwegs und die trifft da einen schwarzen Automechaniker, der seinen Dödel rausholt. Und ich war damals extrem beeindruckt, denn man hatte ja nichts. Ne? Also,
da kann ich mich auch dran erinnern,
tatsächlich. Ja, genau. Man war zu jung, um in die Videothek zu gehen und das Internet war quasi noch nicht existent oder auch nicht in dem Rahmen verfügbar, wie man sich das heute vorstellen kann. Das war also schon ein ganz schönes Highlight, deswegen ist Black Emmanuel bei mir so als eine der Jugend Erinnerungen fest ins Gehirn gebrannt. Mhm. Ja, na klar. Und ansonsten habe ich den ganzen Krempel geguckt. So, ich habe mich damals mit meinem besten Freund immer Samstagabend getroffen und haben mal geschaut, was so kommt und haben diese ganzen schrecklichen Lederhosen. Ja,
sagen wir, ihr habt nach Alles Nichts oder einfach laufen lassen.
Ach so, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ist das sowas wie Tutti Frutti gewesen?
Nein.
Nein?
Das war mit Hedda von Sinn und
ach, Vogel, diese komische Tortenshow da.
Ja, genau.
Ah, ja, okay. Ja. Genau, ja, da gab es die ganzen Almfilme und ganz immer, es gab, glaube ich, immer so eine Reihe, da war so ein italienischer Gastarbeiter mit am Start, so ein kleiner, behaarter Typ. Und
so ein Bayer?
Ja, bestimmt. Die waren alle irgendwie lustig und scheiße, also semi-lustig und schlechte Filme halt und mit wenig nackten Tatsachen. Da waren die Emmanuel-Filme schon so ein bisschen besser produziert und ich erinnere mich, vielleicht ist auch falsch, aber meine Erinnerung gab es, bisschen später, Mitte, Ende der 90er, so eine Reihe New Emmanuel oder so ähnlich. Da war immer so ein Asiatin mit dabei. Und da ging es irgendwie darum, dass die so Sex-Außerirdische waren. Und die waren irgendwie auf so einer Mission auf der Erde und wollten das Sexualverhalten der Menschen besser kennenlernen oder rausfinden, was Liebe ist. Und das kann man natürlich durch Pimpern am besten entdecken. Wie wir alle wissen.
Ein bisschen wie bei Larry.
Ja, so ein bisschen. Ne? Wie wir alle wissen, Liebe ist ja gleich Sex. Das war den Außerirdischen auch gleich klar. Und da haben sie es krachen lassen auf der Erde. Das war auch toll, weil die sich auch so morphen konnten. Ne? Dann war, ne, konnte man quasi mit drei Frauen gleichzeitig schlafen, die eigentlich nur einen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, ich habe da alles mitgenommen, was ging. Das war ja jung und interessiert. Und wie gesagt, wir hatten ja nichts. Ne? Ja. War ja noch nicht so weit.
Okay. Aber wir waren ja eigentlich bei der Buchreihe.
Ja, genau.
Richtig. Und bei Emmanuel Azan, wie ich sie gerne nenne. Die übrigens, und das möchte ich jetzt auch gerne nochmal versuchen, die übrigens eigentlich gar nicht so hieß, sondern Maraya Rollet Andrian oder so.
Bestimmt, das klingt sehr professionell. Sehr französisch, Tobi.
Ah. Und die hat insgesamt 4 Emmanuel-Romane geschrieben.
Oh Gott, gut, dass ich nur den ersten lesen musste.
Der erste, wie du gerade gesagt hast, erschien 1959. Und das geht darin in erster Linie um so persönlich erzählte Erlebnisse der Protagonistin Emmanuel, bei denen es im Grunde immer so ein bisschen um das Thema der freien Liebe geht. Und in der sehr viel vorhandenen Sekundärliteratur ist da auch immer so ein bisschen die Rede von philosophischen Untertönen, die eine sexuelle Utopie beschreiben, bei der es um einen freieren und radikaleren Umgang geht mit Sexualität zwischen den Geschlechtern. Und
ja, ich würde da nicht von philosophischen Untertönen sprechen. Ich sah mich 60 Seiten Geseire durch Mario ausgesetzt, der sehr explizit darauf rumreitet.
Du wirktest auch sehr verzweifelt, du hast uns ja, während du das gelesen hast, hin und wieder wissen lassen, wie es dir geht. Ich
wollte nicht alleine leiden.
Wirklich schlimm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das war im Film schon schlimm. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie sehr Sebo da hat leiden müssen. Es wird halt so immer wieder sozusagen behauptet oder es geht darum, dass Monogamie, Eifersucht oder sexuelle Tabus, die so langläufige Muster in der Gesellschaft sind, vom Buch oder beziehungsweise vom Film so ins Negative verkehrt werden und dass das als Mangel an Liebesfähigkeit dargestellt wird. Man soll offener sein, man darf fremdgehen und man darf Dinge ausprobieren und sowas. Und ja, das ist sehr befremdlich teilweise, was da so passiert in der Handlung. Und das sieht aus manchen Augen aus wie wirklich sehr pseudo-bedeutungsschwangerer Brei. Andere werden das total feiern und sagen, jawohl, das war's. Das bitte, ist meine Philosophie.
Wenn das einem von den Hörern so gehen sollte, bitte schreibt das irgendwie in die Comments oder wo ihr uns kontakten könnt, auf Twitter oder so. Lasst mich das wissen, warum ihr das mochtet. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Übrigens sind die erlebten Dinge der Emmanuelle, obwohl Autorin und Protagonistin denselben Namen tragen, nicht automatisch auch autobiografisch, also nicht explizit zumindest. Das wird hier und da mal angedeutet, aber nie konkret wirklich so dargestellt.
Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, ob das denn vielleicht überhaupt die Autorin war.
Ja, die Autorin, die Arsan, ist Französin, ist aber thailändischer Herkunft. Das könnte später im Hinblick auf den Ort der Handlung noch interessant sein. Die gute Frau wurde 1932 in Bangkok geboren und heiratete in sehr jungem Alter den französischen UNESCO-Diplomaten.
Darf ich es aussprechen?
Darf ich sagen, dass er bestimmt gute Suppe gemacht hat?
Okay, Tobi, komm.
Okay, obwohl das relativ einfach. Louis-Jacques Rollet-Andrian.
Ein Traum. Also, die hat den guten Diplomaten Louis geheiratet. Und ich habe da zwei verschiedene Quellen gefunden. Die einen sprachen davon, dass sie, glaube ich, 20 oder 22 war. Und die andere aber schon, dass sie noch minderjährig war, irgendwie mit 17 oder 16.
Ja, das wäre dann autobiografisch. In einem Buch ist sie, glaube ich, 18 und hat schon ein halbes Jahr vorher geheiratet.
Okay.
Ja, man kann ja auch schon fast ein Jahr 18 sein, dann wäre sie ja auch noch, immer noch 18.
Ich vermute ja nur, ich weiß ja nicht, wann sie Geburtstag hat. Sie sagt nicht genau, wann jetzt Happy Birthday bei ihr war.
So, aber, Sebo, du hast es gerade schon angedeutet, dieser besagte Louis-Jacques Rollet-Andrian, der soll ja angeblich der Autor der Romane sein. Das kam raus, beziehungsweise das wurde behauptet, nachdem die Autorin gestorben war. Und der hat seine Frau das Ganze veröffentlichen lassen oder hat ihren Namen genommen, damit seine diplomatische Laufbahn nicht gefährdet wird.
Ja, du kannst die Frau ruhig Schmuddelkram schreiben, das interessiert ja keinen.
Aber als Diplomat, ich bitte dich.
Was denn? Genau, genau. Als Diplomat kannst du sowas halt nicht machen.
Aber deine Frau darf Pornoautorin sein.
Klar.
Okay.
So, aber wie gesagt, ey, das sind nur Spekulationen, kam nach ihrem Tod, 2005 ist sie gestorben, da ist das ans Licht gekommen. Was auch noch ganz interessant ist, ihr Ehemann, der Louis-Jacques.
Nenn ihn doch Louis.
Der wurde damals immer wieder zwar als intellektuell, aber auch als seltsamer Typ beschrieben, der irgendwie ein sexueller Maniker gewesen sein soll.
Ja, ganz kurz, das würde natürlich dann wieder dafür sprechen, dass das Buch schon irgendwie autobiografisch ist, aber nicht aus Emmanuels Sicht, sondern aus seiner. Denn im Roman gibt's den Mario, der auch als sexueller Maniker durchgehen würde und auch sehr intellektuell daherkommt. Da könnte man irgendwie Verbindung ziehen.
Passt das? Ist
eigentlich ein sexueller Maniker.
Jemand, der manisch seine sexuellen Gelüste, wie auch immer die geartet sind.
So wie wir. Muss.
Genau, so, genau, eigentlich wie wir, ja.
Passt das denn? Es soll nämlich eher im geistigen, denn im körperlichen Sinne sein, diese Manie, die der gute Louis da an den Tag gelegt hat.
Ja, wenn man ins Buch guckt, dann wird Emmanuel erstmal 60 Seiten lang von Mario zugetextet, bevor er sie überhaupt erstmal an die Brust fasst. Von daher, ja, klar.
Aber auch wenn ich an den Film denke, passt das ja auch. Also der Mario ist ja nun wirklich kein Mann der schnellen Entscheidungen, sagen wir
ja,
mal.
Ja, das stimmt.
Er ist auch schon ein bisschen älter.
Quatsch. Er ist auch schon ein bisschen älter. Ein Fun Fact vielleicht noch. Die gute Dame Arsan war auch Schauspielerin und hat 1966 in einer Nebenrolle im Film Kanonenboot am Yangtze-Kiang gespielt. Und die Hauptrolle in dem Film war besetzt mit Steve McQueen.
Über den Film werden wir bestimmt auch noch sprechen.
Ich habe den, glaube ich, nie gesehen.
Ich auch nicht.
Ich habe den bestimmt mal gesehen. Das war bestimmt so ein Kabel 1.
Ja, ja, doch, stimmt. Ja, den habe ich wahrscheinlich doch auch schon mal gesehen.
So, es geht um, wer hätte es gedacht, die lüsternen Eskapaden der Emmanuelle. Wir haben es ja eben auch schon gesagt, darum ging es im Buch, darum geht es natürlich auch im Film. Emmanuelle wird am Anfang des Films in Frankreich gezeigt. Sie führt dort scheinbar ein einsames Leben. Ihr Mann Jean ist in Thailand und arbeitet dort als Diplomat.
Aha. Was? Warum macht ihr aha? Und ich sehe da keinen Zusammenhang mit dem Autor des Buches eventuell.
Naja, auf jeden Fall lebt Jean in Thailand und ist dadurch natürlich sehr weit weg von seiner Frau. Er lebt sehr wohlhabend in einem großen Haus, umgeben von vielen Bediensteten, von Dienern bis zu Haushälterinnen.
Ja, das sind einige, die stellt er ja auch so ein bisschen vor irgendwann.
Genau, also Emmanuelle jettet dann rüber, ihren Mann besuchen. Das heißt, wir kriegen das gar nicht so richtig mit dem Jetten. Sie ist, glaube ich, am Anfang des Films irgendwie in Paris und dann ist sie halt da.
Ne? Genau.
Und kommt da an, ist erstmal so einen leichten Kulturschock, wundert sich ein bisschen, fährt da mit dem Auto durch die Gegend mit ihm und dann treffen sie auf arme Leute und Leprakranke und das findet sie alles total verstörend, weil es ist ja nicht so hübsch dann da. Aber wenn sie am Haus ankommt, ist eigentlich alles schön. Es ist so ein Riesending und ganz viele Bedienstete und Schickimicki und so und erstmal cool.
Es wird dann auch so ein bisschen rausgearbeitet, dass sie anscheinend auch eine eher offene Beziehung führen, denn Emmanuelle fragt ihn auch ganz abgeklärt, ob er denn auch mit seinen Angestellten oder Angestelltinnen schlafen würde. Aber das klingt nicht so, als würde sie ihm dabei Vorwürfe machen, sondern also das scheint eine ganz ernst gemeinte und nüchterne Frage von ihr zu sein.
Ach, ganz kurz, bevor wir weitermachen, sag mal, haben wir jetzt eigentlich schon mal irgendwie nackte Tatsachen gesehen? Immer ist es hier ein Erotikfilm und jetzt haben wir nur immer, hängt in Paris rum.
Ja, wir haben tatsächlich gleich in der Einstiegsszene, wo man sie in Paris sieht, in ihrer Wohnung kennengelernt. Da haut sie sich da ja aufs Sofa und genau, guckt sich irgendwie Fotos an. Und dann,
ja, wir lernen immer nur gleich richtig kennen. Ne? Wir kriegen erstmal gezeigt, mit wem haben wir es hier zu tun.
Trägt Morgenmantel, ne? Und der rutscht ihr dann ganz zufällig irgendwie von den Schultern oder so.
Es ist aber nicht sehr voyeuristisch dargestellt, finde ich. Es ist schon so, wie so jemand, der gerade alleine zu Hause ist und sich einen Tee macht, rumlaufen könnte. So, ich habe meinen Bademantel an, ja, der rutscht halt mal auf.
Ja, okay, also wichtige Info, wir haben Emmanuelle schon mal betrachten dürfen, etwas ausgiebiger und
ja, etwas, das ist aber wirklich nur ein bisschen.
Ja, so viel kommt ja auch gar nicht dann. Aber okay, erstmal weiter im Kontext.
Naja, doch, jetzt gleich kommt erstmal was. Die beiden lieben sich.
Aber du meinst, die liegen wie zwei Bretter aufeinander.
Ja, es ist jetzt schon sehr züchtig gefilmt, ne? Muss man mal sagen. Davor, wir haben eine Szene übersprungen. Da liegt Jean mit einem Arbeitskollegen aus der Botschaft in so einem Massagesalon in Thailand und lässt sich massieren.
Ach, richtig, da lernen wir Jean kennen. Stimmt. Ja.
Genau, da lernen wir überhaupt ihren Mann kennen und der unterhält sich mit seinem Kollegen und die unterhalten sich halt auch über Emmanuelle und da sagt er in der deutschen Synchro den schönen, in Anführungsstrichen, Satz, also sein Kollege fragt ihn, warum er Emmanuelle geheiratet hätte, weil sie so schön ist oder weil sie so klug ist. Nein, weil ich niemanden kenne, der so gern bumst wie sie.
Mhm. Sagt so. Er bumst?
Ja. Ja. Okay. Da haben wir uns auch schon gewundert, aber er ist ein 70er, da sagt man bumsen.
Bumsen.
Ja. Ja, genau, bumsen. Und ich habe die Szene tatsächlich auch im Englischen gesehen und da redet er von make love, also sehr viel weniger proletarisch. Ich finde, dieses Bumsen kommt da so richtig, es kommt so, es ist einfach nicht schön. Es ist
ja, wie so zwei Typen miteinander reden würden.
Ne? Ja, ne, ja, aber nicht zwei Diplomaten, hier, sondern eher so zwei Seemänner.
Hm. Er ist ja gerade nicht auf Arbeit.
Ja.
Stimmt, sie sind privat.
Back to Emmanuelle, sie machen Holzbrettsex, während der Diener sie beobachtet. Und wie geht's dann weiter?
Naja, der Diener wird dann auch ganz rammelig und schnappt sich dann die nächste beste Kollegin, also eine Haushälterin. Und dann verschwinden die beiden da auch im Reisfeld gleich neben dem Haus und dann geht's da auch nochmal zur Sache.
Genau, so ein bisschen halb-rapig irgendwie, ne? Ja. Also eigentlich hat sie nicht so richtig Bock, die findet es erst ganz gut und dann will sie nicht und dann will sie es doch, weil wir sind ja in einem Film und dann ist es
halt so. Ja, also warum es diese Szene gibt, ist mir auch nicht so ganz klar, aber es setzt so ein bisschen die Stage irgendwie, das ist ja, es ist ja ein Erotikfilm.
Ja, ich denke auch, es gibt die Szene, mit Sex passiert und man ein bisschen mehr Brüste zeigen kann.
Ja, das stimmt. Und für Emmanuelle, die jetzt ja angekommen ist mittlerweile in Thailand, beginnt da jetzt so ein bisschen ihr neuer Alltag und es stellt sich raus, dass sie ein recht freizügiges Leben geführt hat und es gibt da eine Rückblende, die Emmanuelle zeigt, wie sie da im Flugzeug nach Thailand sitzt, aus Paris und dort im Flugzeug wird sie dann nämlich auch mal direkt von zwei Männern verführt, beziehungsweise eher umgekehrt.
Das ist doch aber schon deutlich nach dieser Pool-Szene, ne?
Also irgendwie gibt es da auf jeden Fall ein Flashback. Ich habe mich ja noch gewundert, ich habe euch ja da erzählt beim Filme gucken, ey, eigentlich ist sie zuerst im Flugzeug mit den beiden Typen zugange, so lernen wir sie da kennen und hier wird das als Rückblende. Ich habe euch schon gesagt, wie schade, dass das gar nicht vorkommt, das war nämlich schön daneben im Buch.
Das zeigt so ein bisschen einfach das Wesen von Emmanuelle, wie sie so drauf ist, weil bis dahin könnte man fast meinen, es wäre wirklich so ein ganz normales
Pärchen
irgendwie.
Ja. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Also die haben ja vorher am Pool, liegt ja Emmanuelle mit ihren Freundinnen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das scheinen ja alles
anderen gelangweilten Botschaftergattinnen.
Genau, das scheinen ja alles so Diplomatengattinnen zu sein. Die unterhalten sich da und auch die scheinen alle halt sehr locker zu sein. Und sie haben ihren Mann noch nie betrogen und la la la. Und dann sagt sie, nö, habe ich nicht. Ich habe ihn in Paris nicht betrogen. Und ja, und genau, dann unterhält sie sich ja noch mit dieser Gräfin, ne?
Ja, mit der redet sie öfter.
Und dann kommt doch diese Kleine, die sie beobachtet hat.
Mit dem Lolli.
Genau, die im Buch ja, glaube ich, erst 13 ist, hattest du gesagt?
Ja, ne? Marianne ist im Buch noch blutjung.
Marianne.
Ja, im Buch heißt sie Marianne, nicht Marianne.
Ehrlich?
Ja. Okay. Ja, vielleicht spricht man das da so merkwürdig aus. Wer weiß das schon, diese verrückten
Franzosen. Also im Film ist sie garantiert nicht 13. Das haben sie auf jeden Fall entschärft. und die besucht Emmanuel dann und da gibt's dann diese Rückblende. Emmanuel erzählt ihr dann, naja, in Paris habe ich ihn nicht betrogen, das stimmt schon. Mhm. Er ist im Flugzeug auf dem Weg hierher und eigentlich ist das ja auch kein Betrügen, weil wir leben ja in einer offenen Beziehung.
Ja, genau.
Marion schwärmt ihr dann davor, dass sie ja den Mario kennenlernen müsste. Aber dann erstmal sitzen sie sich gegenüber und streicheln sich ordentlich, weil das macht man so mit Freundinnen, die man neu kennenlernt.
Absolut.
Und Jean sieht die auch irgendwie beim Reinkommen, ist auch gleich angetan, junges Ding, lutscht ein Lulli, ne, voll geil. Und genau, die beiden Mädels plaudern miteinander und masturbieren so ein bisschen um die Wette und dann erzählt sie ihr, dass sie unbedingt den Mario kennenlernen sollte, der wäre ein guter Typ und von dem könnte man noch was lernen.
Ja genau, deswegen lädt sie ja auch auf diese Party ein, auf diese Diplomatenbotschafterparty am Abend. Mhm. Und da trifft sie dann ja auch wieder auf die Kleine und plötzlich wird sie halt diesem besagten Mario vorgestellt und Mario, so hätte man meinen können, ist irgendwie ein junger, attraktiver Typ. Ja, das ist nicht der Fall. Mario ist, wie alt mag der sein? Mitte 60 oder
ja,
was?
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so Anfang Mitte 60 wird ja. Der schon. Also
ja, Anfang.
Aber kann alte Männer schlecht einschätzen. Immer sind die einfach alt. So.
Genau, aber so auch Mario. Und Mario ist auch ganz angetan von Emmanuel und möchte sich mit ihr treffen und essen gehen und so weiter. Aber man merkt schon so, Emmanuel hat eigentlich gar nicht so richtig Bock auf ihn. Denn Emmanuel hat eher Interesse an Bi. Bi, so ist wirklich ihr Name. Bi ist eine junge Frau, die sie bereits am Tage kennengelernt hat, da am Pool. Hat sich aber nicht so richtig getraut, die anzusprechen. Und die trifft sie nun eben auf dieser Party am Abend wieder und spricht sie auch tatsächlich an.
Genau, und die beiden haben dann ein Date quasi. Also Emmanuel ist relativ nachdrücklich, dass sie sich gerne mit ihr treffen will. Und dann sehen wir, wie die beiden jetzt mit dem Boot unterwegs sind und ein bisschen Reis essen und eine Suppe und so. Und Bi textet sie ein bisschen zu und sagt, dass sie Archäologin ist. Und Emmanuel ist offenbar heiß auf sie und Bi sieht es aber nicht so ganz und steigt ins Auto und will eigentlich wegfahren, Archäologie-Shit machen und Emmanuel beschließt aber super spontan, dass sie ja machen kann, was sie will und John auch nicht Bescheid hat und springt mit ihr ins Auto und die beiden erleben ein Liebesabenteuer im Outback und machen auch so ein bisschen Archäologie-Shit tatsächlich.
Das stimmt. Und was sie ja so toll an Bi findet, weil Bi unterscheidet sich ja ganz, ganz stark von den anderen Frauen, die sie da am Pool kennengelernt hat, also diesen ganzen Diplomatengattinnen, denn Bi ist, die ist erstmal berufstätig, die arbeitet, die ist Archäologin, das heißt, die ist auch schlau und clever, die hat was zu tun, die ist sehr selbstbewusst und das findet Emmanuel anziehend. Also diese ganzen anderen Damen, die da am Pool gelangweilt rumliegen, das hat sie eigentlich gar nicht so interessiert, das ist nicht ihre Welt, das war langweilig und deswegen geht sie da jetzt auch voll auf in dieser kleinen Romanze im Outback und ja, verliebt sich tatsächlich auch so ein bisschen in die Bi.
Ja, die ist auf jeden Fall verknallt, mindestens verknallt, ja.
Und während ja die Bi am Anfang noch so ein bisschen ja,
bieder.
Ja, nee, bieder
abweisend,
nicht. Abweisend und beschäftigt ist irgendwie.
Ja, genau.
Will sich nicht mit der kleinen, jungen, also die ist schon ein bisschen älter als Emmanuel.
Ja. Bestimmt 2 Jahre.
Ja, ich glaube, sie soll schon.
Ja, die soll älter sein, aber sie sieht jetzt nicht deutlich älter
aus. Ich finde schon, dass die älter aussieht.
Findest du? Ja. Und möchte ja eigentlich sich gar nicht mit so Kinderkram abgeben. Ist ja eine gestandene Frau. Lässt sich dann aber doch von ihr so ein bisschen um den Finger wickeln und geht ja auch auf diese Romanze ein. Und irgendwann ist die Zeit vorbei.
Ja, weil Emmanuel ihr ja eigentlich so im Prinzip gesteht, dass sie in sie verknallt ist, also in sie verliebt. Ja, und Bi geht da nicht so richtig drauf ein. Die sagt halt sowas wie, ja, du, ich mag dich, aber ich lieb dich nicht. Also kannst du dir halt abschminken, da wird nichts draus. Ja, und
das macht sie traurig.
Das macht Emmanuel ein bisschen traurig. In der Zwischenzeit allerdings, da passieren halt ein paar komische Dinge. Der Jean, der ja zuvor auch immer gesagt hat, hey, Emmanuel, du kannst machen, was du willst und du gehörst mir nicht und lalala. Ja, Emmanuel ist halt abgehauen mit einer anderen Frau und der Jean, der findet das gar nicht so toll.
Der Jean weiß das ja noch nicht mal. Ne, der weiß gar nicht, wo sie ist. Sie gibt ja auch keine Handys, die hat sich nicht gemeldet, ja, war unterwegs und Jean ist ein bisschen unruhig.
Macht sich Sorgen.
Der treibt sich durch Bars, trinkt viel Alkohol, fängt über Umwege eine Prügelei an. Und ja, das ist alles schon ein bisschen, naja. Aber an der Stelle kommen wir auch zur umstrittensten und skandalösesten Szene des Films.
Du meinst zur besten Szene?
Och, um Himmels Willen. Aber wenn das die beste Szene ist, Sebo. In einer Stripbar, in der Jean sich rumtreibt, da ist halt so eine kleine Stage und da ist eine Thailänderin und die hat 2 Zigaretten und die eine brennt und dann legt sie sich so auf den Rücken und naja.
Sie raucht sie nicht mit dem Mund, sagen wir mal so.
Richtig. Und naja, sie zündet halt vor allem die zweite an. Also es ist definitiv.
Also bevor ihr jetzt glaubt, echt, dass sie sich in den Po steckt, diese Frau raucht die Zigarette mit der Vagina. Wir können es auch einfach sagen, ich glaube, die meisten Hörer sind erwachsen und schrecken davor nicht zurück.
Die Szene ist wirklich verstörend und kommt auch sehr überraschend, weil bisher ging es ja noch relativ züchtig zu in dem Film.
Also man sieht an der Stelle ja nicht wirklich, was da halt.
Doch,
ja nicht,
man sieht es sehr eindeutig.
Man sieht es eindeutig, was passiert, aber man sieht ja jetzt nicht. Genau, da zündet sich jemand.
Muss man auch nicht mehr sehen eigentlich.
Nein, da muss man nicht mehr sehen. Und das geht ja sogar so weit, dass der Juste Jacquin die Szene in seinem Director's Cut dann am Ende auch rausgeschnitten hat. Also wenn du das Ding heutzutage kaufst, dann kannst du den Kinocut gucken, der ist in Anführungsstrichen ungeschnitten, oder du guckst den Director's Cut, da ist diese Szene raus. Und warum ist diese Szene drin? Weil die einen Skandal haben wollten damals. Inspiriert von Der letzte Tango in Paris mit Marlon Brando. Und da gibt's eine Szene irgendwie mit Butter und einem Arsch. Keine Ahnung, ich habe den Film nie gesehen.
Oh, ich habe den gesehen, aber ich fand den ein bisschen langweilig.
Ja, also die Szene hat keinerlei Relevanz für den Film. Darum ist sie raus. Ah, aber wo wir gerade bei Der letzte Tango in Paris sind, Fun Fact, Sylvia Christel sprach für diesen Film vor.
Wer ist denn Sylvia Christel? Die haben wir bis eben noch gar nicht erwähnt.
Das ist Emmanuel, die Schauspielerin.
Ach so. Ach ja, ganz kurz vielleicht, wir haben zwei Sexszenen vergessen, darum geht's ja heute eigentlich. Also eigentlich ist Emmanuel auch nochmal mit der Gräfin unterwegs, die spielt nämlich irgendwie Squash und machen sich dann nackig. Und Jean, während er zu Hause ist und sauer ist, hat auch nochmal ein Techtelmechtel mit der Gräfin, die den Rock hochhebt und sich von Jean einmal durchnehmen lässt. Auch relativ explizit jedenfalls, ein relativ full frontal, fand ich auch überraschend.
Danke für diesen Einschub.
Ja, ich habe mir die wichtigen Szenen gemerkt.
Also sie ist nun also zurück bei Jean und der verzeiht ihr den Ausflug auch. Der ist überglücklich, dass sie wieder da ist. Und im weiteren Verlauf muss er auch wieder aufbrechen und arrangiert ein Treffen. Und zwar zwischen Emmanuel und Mario, den wir gerade schon kennengelernt haben. Allerdings ohne selber dabei zu sein, denn er muss auf Geschäftsreisen. Und sein Hintergedanke dabei ist, der Mario soll Emmanuel ja zur Frau machen, aber nicht auf eine Art und Weise, wie man das vielleicht
sie schicken könnte. Quasi immer nur auf eine sexuelle Fortbildung.
Ja, so ungefähr, genau. Er soll sie in die Kunst der Erotik einführen. Bisher war der Film noch relativ, mal abgesehen von besagter Szene da eben in dieser Bar, relativ züchtig. Also wir haben von Brettern aufeinander gehört.
Hm. Hier Bi und Emmanuel haben halt geschmust und waren nackig, genau. Ne? Aber es war jetzt auch alles nicht so sehr eindeutig. Ne? Ein bisschen Brüste, ein bisschen rummachen so. Und mit Mario wird's dann weird.
Es gibt jetzt so einen kleinen Twist. Jetzt wird's so ein bisschen seltsam und eigentlich ab hier beginnt auch der Teil der Handlung, der den Film so ein bisschen kontrovers gemacht hat. Vielleicht wurde das auch ein bisschen eröffnet mit dieser Szene in der Bar. Und da folgen verstörende und wirre Szenen. Also dieser Mario, da wirst du, Sebo, mir wahrscheinlich gleich noch zur Seite springen können. Also dieser Mario ist ein komischer Vogel, der ist, wie gesagt, ein bisschen älter und hat auch gar keine körperlichen, sexuellen Absichten, zumindest noch nicht, sondern ist eher daran interessiert, Emmanuel so an ihre Grenzen zu bringen, würde ich sagen. Und
sie, darüber hinaus, würde ich sogar sagen.
Und die Dinge machen zu lassen, die sie sich vielleicht vorher gar nicht hätte vorstellen können.
Die soll ihre Grenzen nicht nur kennen, sondern sie soll ihre Grenzen überschreiten. Das geht alles auch noch recht harmlos los. Die gehen miteinander essen. Und danach gehen sie aber schon in so eine Opiumhöhle. Bevor sie in der Opiumhöhle ankommen, gibt's aber schon diese Szene in dieser Kutsche, wo dieser Besoffene ankommt und Mario diesen Besoffenen die Beine von Emmanuel feil bietet und der fummelt dann an ihr rum, das findet sie auch nicht so wirklich toll, dann irgendwie doch, also es geht immer wieder um dieses, das ist meine Grenze, aber ich gehe darüber hinaus. Mhm. Dann sind sie in dieser Opiumhöhle, wo Emmanuel auch mit Mario Opium raucht und da gibt's dann eine Rape-Szene, würde ich mal sagen. Da wird Emmanuel definitiv vergewaltigt.
Da gibt's diesen anderen Gast, der da auch in der Opiumhöhle ist.
War da nicht ganz viele Leute? Ist.
Ja, ja, aber dieser eine Gast, der wird, glaube ich, auch von Mario angestiftet oder dazu überredet oder vielleicht gibt es ihm auch Geld, weiß ich gar nicht mehr so genau. Zumindest macht sich dann dieser andere Gast, der auch drauf ist, über Emmanuel her und das ist so ein Motiv, wie wir es jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie im Film gesehen haben, also dieses Ding auch zwischen der Haushälterin und dem Typen da am Anfang, was als Vergewaltigung beginnt oder als mindestens als sexuelle Belästigung, sagen wir mal.
Mindestens übergriffig.
Ja, aber irgendwie lässt sie sich das dann doch nach einer Weile gefallen und das macht das Ganze so verstörend irgendwie auf eine Art.
Ja, kleiner Reminder, Kids, Vergewaltigung ist immer Vergewaltigung, das ändert sich auch im Laufe der Sache nicht, das ist eine Vergewaltigung, egal wie es hier dargestellt wird.
Wir befinden uns im Jahre 74, da waren die Dinge noch ein bisschen anders. Was es nicht gut macht, ne,
als selbst bei Bond gab es solche Motive, wenn ich an Goldfinger denke.
Ja, ach, ja, Bond hat doch auch die ganzen Mädels immer sehr aktiv geküsst oder rangezogen. Ja, ja. Oder Blade Runner, hier in Harrison Ford.
Ja, da ganz, das ist, ja.
Schwierig.
Auf jeden Fall. Aber Emmanuel hat noch nicht genug. Die bleibt tatsächlich immer noch bei Mario und danach geht's zu einem Thai-Boxkampf. Und das ist nicht so ein Thai-Boxkampf mit so einem schönen Ring und Lichtern. Nein, es ist so richtig schäbig in so einer Hütte und da sind Leute und Emmanuel.
So Fight Club-mäßig, ne?
Ja, genau. Es ist so richtig schmuddelig und Mario sucht dann zwei Kämpfer aus, die gegeneinander kämpfen sollen und als Preis winkt Emmanuel.
Darf sie nicht auf den Sieger setzen oder sagen, der könnte genau gewinnen? Und
sie soll Mario sagen, wer ihr besser gefällt. Ja, genau. Und der gewinnt dann auch tatsächlich.
Genau, und ich weiß noch, wie überrascht du warst, ob seine Haarpracht. Den hat sie sich ausgesucht.
Ja, da war ich tatsächlich überrascht. Der andere war sowohl besser gebaut und hatte halt nicht diese Elvis-Tolle. Ne? Ja,
also, mag Emmanuel Haare, viel davon.
Ja gut, Jean hat ja auch eine ganz schöne...
Ja, aber wir brauchen nicht Schnubbi.
Ja, aber der Schnubbi ist eigentlich ganz geil von Jean. Also der kann jetzt nichts gegen sagen. Weiter.
Also die beiden haben also gekämpft und ihr Favorit hat gewonnen. Und dass da um sie gekämpft wird, das hat sie schon ziemlich angemacht. Und umso mehr hat sie sich dann also gefreut, dass ihr Favorit gewonnen hat. Und ja, anschließend schläft sie mit diesem Kämpfer vor den Augen aller anderen Zuschauer im Raum, was einige sind. Also das ist schon ziemlich gut gefüllt, der Laden. Und Silvia Christel hat an der Stelle mal erzählt, dass der Kämpfer, mit dem sie da geschlafen hat, wo tatsächlich eine Erektion hatte, was sie hat protestieren lassen. Und man musste dem Mann wohl erst erklären, dass er doch nur so tun solle, als ob.
Ja, ja. Einmal mit Profis, ne?
Genau.
Na gut, und jetzt, wo Emmanuel gelernt hat, dass es total okay ist, vor anderen Männern Sex zu haben, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig möchte und so, dann nimmt sie es Mario stolz auf sie, jetzt hat sie die wichtigen Regeln gelernt und so, was ist Erotik? Und nimmt sie mit nach Hause in seinen, sieht aus wie ein Puff, keine Ahnung, also Mario hat auf jeden Fall keine Idee von Innenraumgestaltung. Das ist ungefähr der schrecklichste, augenkrebserregendste Raum, den ich je in irgendeinem Film sehen durfte. Der ist voll mit, keine Ahnung, Leopardenmustern und Kristalldingen und Stoßzähnen.
Ja, Elefantenstoßzähne.
Also stellt euch vor, ihr seid in der Requisitenkammer für einen schlechten Dschungelfilm gelandet. So sieht Marios Wohnzimmer oder so aus. Jedenfalls bringt er sie nach Hause, ist stolz auf sie und sie springt sich, so hässlich es nur geht, zieht sich ein Kleid an und bäm, der Film ist vorbei.
Ja. Und sie sitzt dabei übrigens in dem wunderhübschen, fast schon ikonischen Ratternsessel, den man vielleicht von dem Kinoplakat kennt. Ja, und man fragt sich eigentlich als Zuschauer, was war's? Also witzig auch, dass ja die letzte Szene, die friert so ein, dass man so kurz denkt, Moment, hängt die DVD oder die Blu-ray oder ist da irgendwas kaputt? Aber nein, der Ton läuft ja auch weiter, ja, bis dann irgendwann der Abspann kommt.
Ja, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich genau das auch gedacht habe, als der Film, als ich den vor 9 Jahren geguckt habe. Wie, Moment, das war's? Also so ein richtig widerliches 70er-Jahre-Make-up auflegen, damit man verruchter aussieht und das war's?
Ja, sie ist jetzt zur Frau geworden.
Also bitte.
Und richtige Frauen schminken sich hässlich.
Ja, ist so. Und tragen so komisches Fluselzeugs hier.
Also, ja, man muss sich hier wirklich fragen, also wir haben vorhin von 12 Jahren Kinoerfolgsgeschichte gesprochen. Was zur Hölle hat den Film eigentlich so erfolgreich werden lassen? Also 12 Jahre Champs-Élysées ist echt eine lange Zeit.
Selbst wenn es am Ende nur noch ein Kino ist, aber du musst erstmal 12 Jahre in einem Kino laufen, was kein Bahnhofs-Hinterhof-Kino ist, sondern ein richtiges Kino.
Ja. Der lief ja nicht nur da, ne? Sogar meine Mutter hat ihn im Kino gesehen. Und für sie war so die Begründung, das war halt damals was ganz Neues und so Liebe zwischen Frauen, das kannte man noch nicht. Das war so die Begründung, die ich von ihr gehört habe, was sie an dem Film so fasziniert hat.
Ja.
Und sie mochte die Musik.
Ja, der Film hat so einiges neu und anders gemacht und hat auf verschiedenen Ebenen überrascht. Und ich glaube, um diesen Hype zu verstehen, muss man sich auch die Zeit ein bisschen genauer ansehen, in der der Film entstanden ist. Also 1974, Frankreich war noch alles andere als sexuell befreit und es ging noch recht bieder zu und vor allem die Jugend und da insbesondere die Frauen, die sehnten sich nach ja, Emanzipation und körperlicher und sexueller Freiheit und so weiter. Also das, was man hierzulande vielleicht auch schon oder an anderen Ort, sagen wir mal, 1969 hatte mit der großen freien Liebe und Woodstock und tralala, das sollte nun auch nach Frankreich rüberschwappen. Das war bis dahin aber noch nicht passiert. Und man wünschte sich einfach selbstbestimmt über sich und den eigenen Körper und die eigene Sexualität zu entscheiden vor allem. Aber so weit war man damals noch nicht. Und darum hatte dieser Film 1974 mit all seinen ja neuartigen philosophischen Ansätzen, sage ich mal, auch so einen bombastischen Erfolg. Denn er hat im Prinzip genau das erfüllt, was sich so viele junge Leute zu dem Zeitpunkt gewünscht haben, aber sich nie getraut hätten, in die Tat umzusetzen. Also so, sie haben quasi, Emmanuel war sozusagen das Sprachrohr ein bisschen, ne, für diese Generation.
Ja, aus heutiger Sicht mag das durchaus, also sowohl der Film als auch das Ganze drumherum eher angepasst und biederwirken, aber 74, da waren, naja, Seo hat es gerade schon gesagt, warum seine Mutter in den Film gegangen ist, weibliche Homosexualität, absolut tabu, zumindest auf der Kinoleinwand. Und Emmanuel hat Grenzen verschoben in der damaligen Zeit. Grenzen, was im Kino, im normalen Kino, das muss man immer noch mal betonen, was im normalen Kino gezeigt werden kann. Seien es simple Sexszenen, aber auch Skinny-Dipping, also Nacktschwimmen, Masturbation oder der berühmte Mile High Club.
Sex im Flugzeug.
Genau, Sex im Flugzeug von der erwähnten Vagina-Rauchszene oder den verstörenden Vergewaltigungen mal ganz abgesehen. Also das kannte man vielleicht noch aus irgendwelchen Rape-and-Revenge-Filmen, aber da war das eine ganz andere Herangehensweise. Also das waren alles Dinge, die man zuvor so im Kino noch nicht gesehen hatte. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass wohlwollende Kritiker dem Film eine gewisse Relevanz in Bezug auf die sexuelle Revolution Frankreichs einräumen. Ob Emmanuel nun ein wichtiger Beitrag zur weiblichen Selbstermächtigung oder einfach nur ein Schmuddelfilmchen, in dem Frauen zu Objekten werden, ist bis heute eher umstritten. Ne? Es gibt solche und solche Stimmen.
Ja.
Dass es der Film am Ende überhaupt in die französischen Kinos geschafft hat, ist übrigens dem liberalen damaligen Präsidenten Frankreichs. Und jetzt darf Tobi wieder gerne einen französischen Namen sagen, wenn er möchte.
Okay, der hieß Valéry, das ist aber auch fies, Moment. Valéry Giscard
d'Estaing.
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 Valéry Giscard d'Estaing.
Ja. Valéry Giscard d'Estaing. D'Estaing.
Immer wenn ich weiß, was kommt, macht man dieses hinten dran.
Ja, genau.
Valéry Giscard d'Estaing. Also dem ist es zumindest zu verdanken. Ein sehr liberaler Präsident, der sich da gegen die Zensur eingesetzt hat und dem wir das Ganze hier zu verdanken haben. Also ohne Valerie würden wir hier heute nicht sitzen.
Genau. Und ich denke, auch einen nicht unerheblichen Teil zum Erfolg wird natürlich auch die Optik des Films beigetragen haben.
Ja.
Denn der hebt sich ganz eindeutig von so Schmuddelbahnhofsfilmen ab. Der ist eine Hochglanzproduktion, ist auch vor Ort gefilmt, ist ordentlich inszeniert. Viele hübsche Menschen vor hübschen Landschaften und hat auch diesen, wie nennt man das dann nochmal? Tobi, du hast das so schön genannt, Nasenfett auf die Kamera schmieren, aber es hat ja eigentlich einen schönen Namen.
Das habe ich gesagt, aber ja.
Ja, Markus, sorry. Das hat eigentlich einen schönen Namen. Wie heißt denn das nochmal? Weichzeichneroptik. Der hat so, glaube ich, dieses Weichzeichner etabliert.
Wie durch eine Milchglasscheibe gefilmt.
Alles sieht so ein bisschen weich gezeichnet aus tatsächlich, was dem so einen leicht verträumten, etwas schöner als echt Look gibt. Ich denke, das wird auch ein wichtiger Faktor gewesen. Und ich denke auch einer der Punkte, warum meiner Mutter der Film wahrscheinlich gefallen hat. Denn ich glaube, das ist auch etwas ansprechendere Art. Und das Ganze wirkt dadurch etwas zurückhaltender, obwohl man andere Sachen sieht.
Ja, verträumt passt auch sehr gut, finde ich. Und das gibt dem Ganzen noch eher einen softeren Look.
Ja, und einen künstlerischen Look auch. Das ist so halt nicht wie die Filme, die wir vorhin angesprochen haben, also die hier auf der Alm, da gibt's Korsint und so weiter, die ja auch von der Produktion her einfach einen ganz anderen Value hatten, die auch billig aussahen einfach. Und hier, das hatte schon sowas, ja, so ein bisschen Arzi-Fazi, so ein bisschen was Künstlerisches und was bewusst eingesetztes, also ein Stilmittel sozusagen. Ne?
Ja, genau. Künstler trifft es ganz gut. Auch der Soundtrack ist ja durchaus besonders. Und wie gesagt, damals wohl auch, also gerade, ich glaube, der gesungene Teil, da gibt es ja richtig so ein Thema, das, was zwei, drei Mal auftaucht.
Chanson-eske Soundtrack, ja.
Genau, ne? Also der ist auch nochmal, da merkt man auch den Produktionswert. Aber jetzt haben wir eine ganze Menge über den Film erfahren. Wir kennen jetzt die Handlung, die Optik, den Erfolg, die Auswirkungen, die der hatte oder auch nicht hatte, je nachdem. Und ja, wie seht ihr das denn? Ist das jetzt ein Schmuddelfilm für euch oder ist das doch irgendwie auch ein wichtiger kultureller Beitrag? Jetzt haben wir den nochmal geguckt extra, sind ja noch relativ frisch im Saft stehen, was das angeht. Tobi, was hast du denn für einen Eindruck gewonnen?
Weil das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, nachdem der Film dann auch zu Ende war. Dieses ganze bedeutungsschwangere Zeug, was dem Film zugesprochen wird im Hinblick auf die sexuelle Revolution Frankreichs und so weiter, finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Mittel zum Zweck in dem Fall. Also da werden sich absichtlich so Instrumente drauf geschafft, die das so ein bisschen befeuern und die das auch glaubhaft machen. Aber ich glaube, ehrlicherweise, ja, bin ich unsicher, ob das wirklich so viel dazu beigetragen hat. Was ich glaube, der Film hat, was die Ästhetik angeht, über die wir gerade gesprochen haben, und die Art und Weise, mit Themen umzugehen, mit Sicherheit ein paar Dinge neu gemacht, zum ersten Mal gemacht und hat von daher auch auf jeden Fall eine Relevanz. Ich war ja tatsächlich auch überrascht, weil ich, wie ich eingangs sagte, gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das keiner dieser einfachen, billig Sexfilmchen ist, sondern durchaus auch eine Produktion mit einem entsprechenden Value. Insofern würde ich schon sagen, dass das Ganze schon einen kulturellen Wert auf einer Ebene hat, aber weit nicht so groß wie, ja, wie Fans oder wohlwollende Kritiker das vielleicht gerne hätten.
Okay, das ist eine Meinung.
Ja, das habe ich gefragt.
Markus, wie stehst du denn zu dem Ganzen?
Ich würde gerne, bevor ich zu meiner Meinung über den Film jetzt komme, nochmal mein 9 Jahre jüngeres Ich zu Worte kommen lassen. Ich habe nämlich damals für diesen Film eine Review geschrieben und die heißt »Heute bleibt die Hose zu«. Mit ernsten Absichten einen Erotikfilm schauen, als Film bewerten, nicht zum Geilmachen, so ging ich an das Projekt Emmanuel ran. Und was soll ich sagen, es war leichter als gedacht, aber der Reihe nach. Die Optik des Films ist ganz klar 70er, ganz klar französisch, ganz klar Softsexfilm. Dieses Bild, als wäre es durch eine Milchglasscheibe gedreht worden, ist irgendwie typisch für diese Epoche. Ob Billy Tees, zärtliche Cousinen, die Geschichte der O oder eben Emmanuel, alles schaut stilistisch sehr ähnlich aus. Auch die Musik ist französisch pur, irgendwo zwischen 70er Akustikgitarrenpop und Chanson. Das alles hat sogar eine gewisse Atmosphäre. Sylvia Christel ist eine Augenweide, eine bildschöne Frau, die schon zu Beginn mit einer Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit mit halboffenem Bademantel am Telefon sitzt. Zumindest das wirkt überhaupt nicht aufgesetzt. Allgemein hat Frau Christel scheinbar ein sehr natürliches Verhältnis zu ihrem Körper. Sie wirkt in den Nacktszenen niemals unnatürlich oder unsicher, was man über ihr Schauspiel nicht unbedingt sagen kann. Als relativ zu Beginn des Films vor ihren Augen ein Huhn zum Ausbluten geköpft wird, ist die Reaktion darauf wirklich unglaublich schlecht gespielt. Solch ein extremer Ausreißer nach unten unterläuft ihr zwar nicht noch einmal, allerdings habe ich bei ihr immer das Gefühl, dass sie sich entblößt, weit wohler fühlt als angezogen. Aber wofür sollte man die Hose auch aufmachen? Es dauert relativ lange bis zur ersten Sexszene, diese ist unspektakulär und sehr züchtig gefilmt. Er liegt auf ihr, man sieht eigentlich nichts außer ihr Gesicht und vielleicht mal eine Brust von der Seite. Erotikszenen sind rar gesät und auch nur wenig erotisch. Die grauenhafte Musik, welche eingespielt wird, tut ihr Übriges. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, Emmanuel als wirklich schlechten Film zu bezeichnen. Er ist schon ein Zeugnis seiner Zeit und hat ein paar interessante Ansätze über das Zusammenleben zwischen Mann und Frau und auch über Sexualität. Außerdem kann man eine sehr schöne Sylvia Christel diverse Male nackt bewundern. Das war's aber auch schon. Meine Klassikerliste ist um einen Film erleichtert. Mehr war es jetzt nicht. Ziemlich uninteressant, das Ganze. Ich habe dem Film damals 4 Punkte gegeben. Ich würde das heute fast genauso sehen. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum Jean Emmanuel wieder losschickt, halte es aber für ähnlich bescheuert wie damals. Das ist kein guter Film. Es ist kein guter Film, aber ich sag auch weiterhin, Sylvia Christel ist eine Augenweide und der Film hat definitiv seinen Production Value. Der sieht für die damalige Zeit, für einen Softsex-Film aus der Zeit, wirklich gut aus. Mhm. Der ist toll gefilmt, schön fotografiert. Man merkt, dass der Regisseur aus dem Modefotografiebereich kommt. Und ich finde, der Film hat schon seine Berechtigung. Und alleine, weil er das für die Befreiung vielleicht der französischen sexuellen Revolution getan hat, was Woodstock in Amerika für die Amerikaner getan hat, weiß ich nicht. Allein dafür ist es ein Film, der auf eine gewisse Weise wertvoll ist. Wie gesagt, ist kein guter Film, aber man kann ihn mal gesehen haben.
Also du tendierst schon eher in Richtung wichtiger kultureller Beitrag, wenn wir das mal so pinnen wollen.
Schwierig. Sagen wir ästhetischer kultureller Beitrag. Ob der wichtig ist, weiß ich nicht. Aber verdammt nochmal, man kennt Emmanuel. Wir machen einen Popkultur-Podcast und da ist Emmanuel nicht fehl am Platze. Emmanuel ist Popkultur. In unserer Jugend kannte die jeder.
Ja, das stimmt. Sebo, kanntest du sie auch in deiner Jugend?
Ich kannte sie natürlich in meiner Jugend, denn ich kannte sie alle. Aber ich kann ja auch mal ganz flott mein Letterboxd-Video vorlesen, nämlich das sehr viel Mühe gesteckt habe. Das da sagt, ich habe dem übrigens 1,5 Sterne gegeben von maximal 5. Und ich sage, Emmanuel schläft sich durch Bangkok auf der Suche nach der wahren Bedeutung der Erotik, während man selbst versucht, dabei nicht einzuschlafen. Ich denke, das zeigt schon mal ganz gut, wie der Film bei mir angekommen ist, nämlich nicht besonders gut. Aber das ist ja auch ein Erotikfilm und die sind ja nun gerade nicht so super berühmt wegen ihrer Handlung. Jetzt hat man aber Emmanuel echt im Hinterkopf als den wichtigen Film oder einen der großen Erotikfilme, der muss noch ein bisschen mehr Handlung haben. Ja, hat er auch. Also ja, mehr Handlung als Sexszenen, das ist, ja, kann man mögen. Also wenn ich aus persönlicher Meinung sprechen muss, ich fand den total lahm, ne? Also mir hat der nicht viel gegeben. Ich fand die Musik ganz nett, im Gegensatz zu Markus.
Nee, ich fand nur die Rammelmusik furchtbar.
Ach, das klang, als ob du alles schrecklich fandst. Silvia Christel, mit der kann ich gar nichts anfangen, aber sicherlich ist es eine hübsche Frau. Und handlungsmäßig hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Also wenn ich aus meiner ganz neutralen, subjektiven Sicht sprechen muss, würde ich sagen, Finger weg, das langweilige Schlons, den muss man nicht gesehen haben. Da gibt's sowohl inhaltlich spannendere als auch sexuell deutlich ansprechendere Filme. Für mich beides nicht so spannend. Wenn man ihn aber jetzt einordnet in die Zeit, in der er entstanden ist und jetzt auch mit Rückblick auf das, was wir schon gesagt haben, die kulturelle Relevanz, dann ist das durchaus sicher ein wichtiger Film. Ne? Läuft nicht umsonst 12 Jahre lang. Meine Mutter hat ihn gesehen, das finde ich immer noch wieder beeindruckend. Aber ich glaube, auch fast alle Leute in unserem Alter haben schon mal irgendwie von Emmanuel gehört. Er muss also Eindruck hinterlassen haben.
Bestimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein Gattungsbegriff geworden. Ne?
Ja, also das ist, glaube ich, so der prototypische Softsex-Film, ja, könnte man fast schon sagen.
Glaube ich auch, obwohl er gar nicht so viele Elemente eines prototypischen Sexfilms in sich trägt.
Ja, also ich würde deswegen auch tendieren, es ist sicherlich ein schon popkultureller Beitrag, ob der jetzt so fürchterlich wichtig ist, sei dahingestellt, das habe ich aber auch nicht live miterlebt. Nach dem, was unsere Recherche ergeben hat, kann man, denke ich, durchaus davon sprechen. Hm. Schmuddelfilm weiß ich nicht. Schmuddelfilm stelle ich mir was Dreckigeres, noch Schlonzigeres eigentlich drunter vor. Ja, also persönliche Meinung wäre kein besonders guter Film, aber kulturell gesehen sicherlich eine Sache, die Eindruck hinterlassen hat.
Aber dann sind wir uns ja mit ein paar Nuancen relativ einig, ja, glaube ich.
Ich denke auch.
Und ja, ob jetzt kulturell wertvoll oder nicht, der Film hat auf jeden Fall einen Impact gehabt und der hat auch eine Fangemeinde und der lebt von etwas. Und das sind auch die exotischen Schauplätze, also Thailand, du hast gesagt, on set gefilmt, das war schon im Hinblick auf den Production Value auf jeden Fall beeindruckend, also muss man auch erstmal machen, da so hindüsen mit einer Crew und schon ganz nett irgendwie die Bilder, die man da sehen kann. Aber was den Film eigentlich so belebt, ist unsere Hauptdarstellerin, also Silvia Christel, die wir gerade kennengelernt haben. Denn eine bessere Besetzung für die Rolle hätte man eigentlich nicht finden können. Christel wurde übrigens in Utrecht geboren, in Holland, 1952, also die war 22, als sie die Rolle angenommen hat. Und eigentlich passt die gar nicht so richtig, zumindest nicht in dieses klischeehafte Bild von der Darstellerin aus den Schmuddelfilmchen. Die hat eine unheimliche Präsenz, ist, du hast es gesagt, Markus, bildhübsch und kurzhaarig, haben wir das eigentlich schon erwähnt?
Nee. Ja.
Was ja auch.
Doch, ich glaube, ich habe das einmal kurz erwähnt, als ich erzählt habe, wie sie am Anfang in Paris abhängen, am Telefon.
Stimmt, ja, kann ja, sein, ja.
Also auch recht ungewöhnlich für so eine, ja, sagen wir mal, standardhübsche Frau aus dieser Zeit.
Das ist eine geile Beschreibung. Das ist recht hübsch für eine standardhübsche Frau dieser Zeit.
Ja, also entspricht nicht dem Schönheitsideal der 70er Jahre, würde ich sagen.
Ja.
Wobei, stimmt eigentlich auch nicht. Uschi Glas hat auch stets kurze Haare getragen.
Mm, naja, Ingrid Steger auch. In den 60ern.
Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Egal, sie hat kurze Haare, Punkt.
Nein, du hast schon recht, Tobi, du hast schon recht. Die meisten Leute assoziieren schöne Frauen mit langen Haaren. Sie hat eine Kurzhaarfrisur, sie hat ja auch keinen Millimeterhaarschnitt. Die sieht ja nicht aus wie Demi Moore in die Akte Jane oder so. Ne? Also die hat ja immer noch eine Frisur, so ist oder ja nicht.
Britney Spears nach Breakdown.
Jetzt wird schmutzig. Nein, aber die hat, wie du schon gesagt hast, eine Präsenz. Ich habe das ja in meinem Review von vor 9 Jahren tatsächlich auch gesagt. Und das Gefühl hatte ich jetzt beim Wiedersehen und das hat sich in der Recherche auch bestätigt. Die hat sich nackt wohlgefühlt. Die hatte keine Probleme mit ihrem Körper. Und das merkst du einfach. Die ist selbstbewusst. Die wirkt dabei aber auch zart und irgendwie zerbrechlich und jung.
Mhm. Ja, sie war es ja auch gewohnt. Sie hat als Model gearbeitet, ne? Also da lernt man ja natürlich, vor der Kamera zu stehen, aber auch wenig anzuhaben. Und was die andere Seite angeht, also dieses Zerbrechliche, da hat sie mal in ihrer Autobiografie, Nackt heißt sie mit 2 A, scheint holländisch zu sein, mhm, und könnte nackt bedeuten.
Vielleicht.
Da, oder Nacht, wer weiß das schon.
Gut, nackt. Das heißt ja auch da.
Ja, Tützins.
Und da hat sie zumindest auch mal bemerkt, dass sie als Neunjährige, und das ist wirklich jetzt ein bisschen ja tragisch und schrecklich und grausam zugleich, da wurde sie von einem Gast im Hotel ihrer Eltern, also die hatten ein Hotel, als Neunjährige sexuell missbraucht. Und wenige Jahre später, mit 14, haben sich die Eltern dann getrennt. Also es gab schon in ihren jungen Jahren eben diese Brüche in ihrem Leben, die sie vielleicht auch ausstrahlt in dieser Zerbrechlichkeit. Mhm. Und insofern ist es auf eine, ja, natürlich ungewollte, aber auf irgendeine gewisse Art perfekt für diese Rolle. Und das sieht man ihr einfach an, diese beiden Facetten. Mhm.
Apropos perfekt für die Rolle. Wusstet ihr eigentlich, wie die gute Dame an ihre Rolle gekommen ist? Also wenn ihr das Treatment vernünftig gelesen hättet, wüsstet ihr es natürlich, aber was wir hier vor uns liegen haben.
Ich hatte keine Zeit, ich musste das Buch lesen.
Du Armer. Ja, ja, du wirst in den Memoiren von mir auch lobend erwähnt.
Ja, also kannst mir denken, aber erzähl's doch gerne unseren Zuhörern.
Liebe Zuhörer, wusstet ihr eigentlich, wie die an ihre Rolle Nein, okay, Spaß beiseite. Also wir haben ja schon gesagt, die war vorher Model und dieses Casting wurde ihr von ihrem Modelagenten vermittelt. Die ist dann zu diesem Casting gegangen und wusste ja, es ging um einen französischen Erotikfilm. Die Produzenten, die hatten damals Probleme, eine französische Schauspielerin zu finden, die sich nackt machen will. Ne? Wir müssen immer noch mal an die Zeit erinnern. Frankreich war noch nicht so weit wie andere Länder vielleicht, was die sexuelle Revolution anbelangt. Also hat man im europäischen Ausland gesucht und ist in Holland bei Sylvia Christel fündig geworden. Und die hat sich, weil sie ja wie gesagt wusste, dass es sich um einen Erotikfilm handelt, ein sehr enges Kleid angezogen mit Spaghetti-Trägern und die sind halt zu diesem Casting gegangen. Und während des Gesprächs hat sie das Kleid halt einfach mal ausgezogen, hat sich dann wieder hingesetzt und hat das Casting weitergemacht. Und das hat die Produzenten wohl so beeindruckt, mit was für einer Natürlichkeit sie einfach da nackt sitzt und einfach erzählt. Der Regisseur hat das auch in einem Interview erzählt, dass sie die perfekte Emmanuelle sein würde. Das wusste er von Anfang an.
Das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, als du meintest, dass sie sich offensichtlich nackt vor der Kamera wohler gefühlt hat als bekleidet. Und das war ja nicht nur eine gespielte Nacktheit, sondern tatsächlich etwas, was aus ihr herauskam. Ne? Das hat schon was mit ihrer Persönlichkeit zu tun.
Genau. Und man muss auch dazu sagen, Sylvia Christel, so locker sie mit ihrem Körper umging, die wusste natürlich schon, was da auf sie zukommt. Und die hat halt gar nicht damit gerechnet, dass der Film überhaupt ins Kino kommt, weil die Produzenten hatten ja auch gesagt, naja, der soll in normalen Kinos laufen und ein Sexfilm, aber die wollten halt auch keine Kompromisse eingehen. Und die hat gedacht, das Ding geht niemals durch die Zensur, das wird nie in einem normalen Kino laufen. Meine Mutter wird das niemals sehen. Naja. 12 Jahre, sage ich da.
Und ganz witzig in dem Zusammenhang die Anekdote, sie hat wohl mal einen Fanbrief bekommen aus Osteuropa, ich weiß gar nicht genau aus welchem Land, aber irgendwie aus dem Ostblock, dem damaligen Ostblock, und der wurde ihr aus dem Gefängnis geschrieben und derjenige, der ihr den Brief schrieb, der saß nur deswegen im Gefängnis, weil er diesen Film besessen hat. Also fand ich ganz ganz lustig, dass der Film offensichtlich auch in Osteuropa großen Erfolg gehabt hat.
Tja, ich weiß jetzt nicht, ob der Gefängnisinsasse das so lustig fand, nur weil er den Film besessen hat, in den Knast zu gehen.
Ja, aber ich finde es lustig. Ist ja lange her.
Ja, ist lange her. Dann sind ja aber leider auch schon alle nicht mehr unter uns wahrscheinlich. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast auch ein paar spätere Interviews mit ihr angeguckt. Also so, ja, tatsächlich relativ kurz vor ihrem Tod. Ich glaube, von 2010 war das aktuellste, was ich gesehen habe. Und die hat tatsächlich mit dieser Rolle auch nie gehadert. Das finde ich ganz interessant. Und das fand ich auch, gerade wenn du, Tobi, die traurigen Ereignisse in ihrer Kindheit beschrieben hast, hat mich das irgendwie für sie gefreut, dass sie immer gesagt hat, nein, ich werde auch gerne noch drauf angesprochen und damit hat für mich meine Karriere angefangen und das ist für mich alles okay. Und der Interviewer hatte sie dann gefragt, das fand ich irgendwie ganz niedlich, ob sie, also sie war da, ich glaube, 58, ob sie denn so eine Rolle nochmal spielen würde. Und dann musste sie lachen und hat so an sich runtergeguckt und sagte, naja, also wenn ich jetzt in dem Alter von damals wäre, ja, ich glaube, dann würde ich das wieder machen. Mhm. Also das fand ich irgendwie ganz cool. Die schaut nicht mit Groll auf diesen Teil ihres Lebens zurück. Und da gibt es ja genug Leute, die irgendwie Sexfilme gemacht haben und das verschweigen wollen. Oder
Peter Bond zum Beispiel.
Ja, Peter Bond ist so. Das finde ich ganz schön, muss ich sagen.
Und spricht ja auch wieder einmal jetzt zum wiederholten Mal dafür, dass sie da wirklich drin aufgegangen ist in dieser Rolle. Es war kein Sprungbrett in irgendeine andere Karriere oder eine Jugendsünde, wenn man so will, sondern es war wirklich eine bewusste Entscheidung, damit zu machen, und trägt sie oder hat sie bis zu ihrem Tod getragen. Und ja, das merkt man ja ihr und der Rolle auch an.
Genau. Und die ist am 17. Oktober 2012, das kann man vielleicht noch erwähnen, an Krebs gestorben und wurde leider nur 60 Jahre alt. Hat übrigens seit ihrem 11. Lebensjahr geraucht, war starke Raucherin, und ja.
Ob Regisseur Juste Jacquin auch geraucht hat, wissen wir nicht, aber.
Hey, die Weichzeichner-Ästhetik wirkt auch so ein bisschen wie Nebel, vielleicht hat er geraucht.
Ja, vielleicht.
Opium.
Der war Modefotograf und hat als Art Director für verschiedene französische Modemagazine gearbeitet, für die Vogue, für die Elle und die Marie Claire. Und Emmanuel war tatsächlich sein erstes Filmwerk, und ein Jahr später hat er dann die Geschichte der O nach einer Romanvorlage von, jetzt kommt's wieder, Pauline Reage.
Mhm, ja, klingt.
Das klang sehr französisch.
Klingt sinnvoll. Geschichte der O hatte genau, ne, hatte ich ja in meinem alten Review auch genau so einen Stil, und da spielt ja Udo Kier mit.
Ja, gab's ja ganz viele, Geschichte der O, Abilities, was gab's denn noch?
Ja, habe ich auch erwähnt, gehabt, Zärtliche Cousine.
Der A,
ja,
der genau. B. Ja, gut. Mit Silvia Christel hat er 1981 nochmal zusammengearbeitet, das war in dem Film Lady Chatterley, das war ebenfalls eine Erotikromanvorlage. Und nach seinem letzten Film Gwendoline, das ist eine Bondage-Comic-Verfilmung, 1984 hat er dann wieder angefangen, in die Modewelt zurückzukehren, hat dann als Fotograf gearbeitet, und mittlerweile, heutzutage, betreibt er mit seiner Frau eine Galerie in Paris und stellt dort irgendwelche Skulpturen aus oder so.
Habt ihr Gwendoline gesehen?
Nee.
Ihr seid keine Ärztefans, ne?
Ach so, Sweet Sweet Gwendoline.
Sweet Sweet Gwendoline, natürlich, basiert auf dem Film.
Ah.
Und deswegen habe ich den auch geguckt und fand den ganz witzig eigentlich. Also das ist so, ich habe das Gefühl, der war auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht. Ich habe viel weiße Hintergründe, große Kisten aus Gründen und schwarze Klamotten im Hinterkopf. Also ich habe den als super unterhaltsam, ein bisschen dumm abgespeichert. Ganz anders, als ich erwartet hätte, aber es ist leider auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber deswegen habe ich den damals geguckt.
Witzig. Ich kenne natürlich den Song von den Ärzten. Ich habe den Song immer mit einem Pferd verbunden. Ich weiß nicht,
warum. Da vielleicht auch wegen dem Schäferhund. Die Ärzte singen gerne über Tiere.
Und dürfen wir jetzt mal erwähnen, ist der Song immer noch verboten?
Weiß ich.
Ja, okay. Ich glaube, wir sind durch, aber was gab's denn noch?
Einiges. Denn kein gutes Franchise ohne mindestens eine Fortsetzung oder zumindest ein Spin-off. In dem Fall trifft beides zu. In Mengen. Ja. Großen Mengen.
Allerdings. Allein die offizielle Reihe, also die französischen Filme, da gibt's 7 Teile von. Allerdings spielt Silvia Christel in lediglich den Teilen 1 bis 4 und 7 mit. Und in letzterem hat sie eine Non-Sex-Rolle. Das war ihre Bedingung, dass sie da wieder mitspielen möchte. Für den amerikanischen Videomarkt und fürs französische TV gab es dazu noch insgesamt 5 weitere Reihen, darunter Meisterwerke wie Emmanuel in Space.
Ach, vielleicht war das, was ich vorhin mit New Emmanuel oder
ja,
so meinte.
Ja, das ist keine TV-Serie, ne?
Es gab ja auch diverse Spin-offs, würde man vielleicht heute sagen, oder Rip-Offs eher. Wir haben schon Black Emmanuel erwähnt mit Laura Gemser.
Ist ein bisschen wie die Django-Filme, ne? Wo plötzlich auch alles Django hieß. Ne?
Ja, gab ja.
Und dann 1000 Filme, in denen Django plötzlich auch.
Ja, genau. Selbst Filme, in denen Django eigentlich gar nicht vorkam, wurde neu synchronisiert und plötzlich hieß der Django.
Ja, Emmanuel ist also quasi der Django der Soft-Porno-Filme.
Was nicht?
Sehr schön gesagt.
Also den Titel, bei dem ich beim Durchgucken über diese Liste, die wirklich nicht gerade kurz ist, besonders aufhorchen musste, ist der 82er Kung Fu Emmanuel. Das fand ich unglaublich geil, und ich war, Tobi, an unsere Shinobi-Folge erinnert, wo du mit Ninja Hamster und Ninja Golf um die Ecke gekommen bist. Und jetzt haben wir Kung Fu Emmanuel.
Ja.
Fand ich irgendwie total gut.
Kann sie Ninja Hamster besiegen?
Kung Fu Emmanuel versus Ninja Hamster.
Ja, das ist schon ziemlich absurd.
Es gab aber auch noch, auch 93, eine 7-teilige TV-Filmreihe, in der Emmanuel wiederum von Silvia Christel gespielt wurde. Und da kann ich mich gar ganz dunkel dran erinnern, dass ich da mal irgendwie was im Fernsehen gesehen habe damals. Und da sitzt sie in einem Flugzeug und erzählt ihrem Sitznachbarn ihre erotischen Erlebnisse.
Oh, jetzt das klingelt was tatsächlich.
So, und dieser Sitznachbar, Tobi, ich habe dir das vorhin erzählt und da haben wir ein lustiges Ratespiel draus gemacht.
Ja, ich hab's irgendwann erraten.
Irgendwann hast du es erraten.
Sehr viel Hilfestellung.
Wer denn dieser Sitznachbar ist?
Und Arnold Schwarzenegger.
Und das ist kein geringerer als der Einmal-Bond George Lazenby gewesen.
Lazenby, oder?
Ich habe ihn immer Lazenby ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Er ist Australier, die sprechen
ach so, komisch. Ja, da ist alles möglich.
Aber an alle australischen Hörer, sorry, es ist nicht böse gemeint. Ihr habt aber halt den komischen Dialekt.
Lustig wäre es auch gewesen, wenn sie dort neben ihrer Freundin Black Emanuel gesessen hätte, neben Laura Gemser.
Wäre auch interessant gewesen, ja klar. Aber die haben ja auch tatsächlich mal miteinander zu tun gehabt, im zweiten Emanuel übrigens. Ah, okay, da hat Laura Gemser eine Nebenrolle gespielt.
Ah, okay.
Ah ja. Wie dem auch sei, also ich kann mich noch genau daran erinnern, dass George Lazenby in diesem Film mitgespielt hat und ich gedacht habe, wow, cool, auch wenn das nicht mein Lieblingsbond gewesen ist, also als Darsteller, aber trotzdem habe ich mich gefreut, einen Bond-Darsteller zu sehen. Aber dann spielt er halt in so Fernseh-Softsex-Filmen mit.
Ja, ist jetzt die Frage, ist das ein Ritterschlag für Emanuel oder ist es ein...
Die kriegt halt alle rum, sogar den besten Geheimagenten.
Der Dolchstoß der
englischen Krone.
Ja,
Ja, wie dem auch sei. Es gab also wirklich unfassbar viele Spin-offs, Rip-offs, Fortsetzungen, offiziell, nicht offiziell, unter diesem Namen Emanuel.
Teilweise sehr anders geschrieben, ne? Also mit einem N nur oder mit zwei Ns, mit einem L ohne E hinten dran und so, also alle.
Oder als Junge verkleidet, Manuel.
Sag das mal Herrn Macron. Der kann auch als Mann Emanuel heißen.
Ja, ich sehe gerade noch total cool, dass es Filme von Joe D'Amato gab. Den kenne ich tatsächlich als großer Horrorfan. Ich wollte jetzt mit ganz vielen Beispielen um mich werfen, weil kein einziger Film
von ihm ein. Irgendwas mit Kannibalen.
Ach, hat der Kannibalen
Holocaust gemacht? Nackt unter Kannibalen?
Nackt unter Kannibalen.
Nackt unter Kannibalen ist aber auch, glaube ich, ein Emanuel-Film tatsächlich. Mit Laura Gemser.
Ja, es liegt übrigens tatsächlich daran, der Name Emanuel in dem Zusammenhang war nicht markenrechtlich irgendwie geschützt. Das heißt, jeder konnte da irgendwie tun und lassen, was er wollte. Hat derjenige, dieser eine, ja tatsächlich auch gemacht. Also du hast gerade selbst schon gesagt, die Liste ist nicht unerheblich lang.
Ich habe jetzt gerade schon mal schnell bei Amato geguckt. Ich sehe ja noch, auf jeden Fall Emanuel in Amerika hat er gemacht. Er hat auch eine Menge Emanuel-Filme gemacht. Und offenbar nicht alle davon sind jugendfrei. Jedenfalls habe ich eine Menge verpixelte Cover, offenbar. Ja. Ich habe leider keinen Joe D'Amato-Film gelockt, deswegen kann ich nicht genau sagen, was ich davon gesehen habe. Naja, sorry, ich drifte ab, aber ich freue mich über den Namen in dem Zusammenhang.
Aber es gab ja auch abseits der Filmproduktion noch Emanuel, also nicht nur im Film oder im Buch, sondern es gab, und das haben wir ja vorhin schon erwähnt, auch ein Computerspiel. Und das haben wir gespielt, also zumindest zwei von uns.
Ja, wir hatten es zumindest.
Genau.
Es gab Sebo auch auf dem Atari ST, also keine Ausreden.
Ja, ich kannte das nur aus Bildern und wollte das immer gerne. Aus mir unerfindlichen Gründen wollte ich das gerne spielen, hat es aber nicht gehabt.
89 von Cocktail Vision kam das, die könnte man kennen.
Goblins haben die gemacht.
Zum Beispiel.
Du meinst Goblins.
Ja, mit 3 i.
In jedem Fall handelt es sich hierbei um ein Erotik-Adventure. Es ist kein cooles, klassisches Point-and-Click. Es ist ein ziemlich mieses Spiel, muss man sagen.
Ja, es ist nicht gut. Also ich habe es im Zusammenhang mit der Recherche mir angeschaut und ja, so richtig Bock macht es auf jeden Fall nicht.
Nee, man weiß nie so richtig, was man machen muss. Man übernimmt darin zumindest die Rolle des Mark. Das ist eine ehemalige Affäre von Emanuel. Die ist halt zu ihrem Mann zurückgegangen und die Aufgabe besteht jetzt darin, Marks erotisches Potenzial zu erhöhen, um Emanuel erneut zu verführen.
Ja, also Mark könnte stellvertretend stehen für Bee. Also auch mit Bee hat Emanuel ja eine Affäre und dann kehrt sie zu ihrem Mann zurück. Jetzt könnte man irgendwie sagen, ja, Mark, es könnte jetzt Bee sein und Bee möchte Emanuel zurückgewinnen, obwohl sie zurückgegangen ist zu ihrem.
Nein.
Ach so, ich dachte, Mark könnte Bee sein. Ja,
also wenn Mark irgendjemand wäre aus diesem Emanuel-Kosmos des Films, dann wäre er Bee.
Nein. Na klar. Nein. Ach, na klar. Nein, überhaupt nicht.
Also auf jeden Fall ist das ein ganz schreckliches Spiel. Ich wollte es eigentlich spielen, habe aber aus Zeitgründen mir einfach einen Longplayer angeguckt. Da kriege ich schon einen guten Eindruck. kriegt man nicht. Oder doch, ich kann es nicht sagen. Ich habe jedenfalls die Spielmechanik nicht verstanden. Du klickst dich durch Bilder, manchmal hast du Sex mit Frauen, dann siehst du immer das gleiche Bild und zwar so ein komisches, als ob man durch so ein vergittertes Fenster guckt oder so, ja, eine Jalousie genau durchschaut. Und dann sitzt da eine Frau und dann fasst er ihr ganz mutig an die Brust. Das war's. Oder eine Frau hält Schlüpfer aus einer Jalousie raus, die komplett zu ist. Warum auch immer. Man klickt sich so durch Bilder durch, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Einmal springt man ins Wasser und muss in einer Statue tauchen, dann hat man drei Statuen, von denen ich nie verstanden habe, wofür sie wichtig sind. Man fliegt oft mit dem Flugzeug hin und her, man gibt Geld aus, trinkt Champagner und aus Gründen unten links einen Lippenstift, der mir auch nicht ganz klar geworden ist. Und irgendwann hat man es geschafft. Das waren meine Eindrücke von dem Spiel. Und ich bin da nicht draus schlau geworden, da ganz ehrlich. Da bin ich auf
jeden Fall bei dir mit den Eindrücken. Also das war grafisch, kann man sagen, auch einigermaßen okay. Es sah nicht ganz, ganz schrecklich aus. Ja, von 89 ist auch schon echt alt.
Es war schon okay.
Ja, okay, lass ich noch durchgehen, aber ich mehr nicht. Ich finde
gerade diese Landschaftsshots so von Rio de Janeiro und von dem Strand und so, das sah schon ganz okay aus, finde ich. Finde ich irgendwie ganz nett. Ja, man hatte das Spiel auf jeden Fall irgendwie. Das, wie du gesagt hast, man kannte das irgendwie, man kennt den Namen Emmanuel und das stand irgendwie, ohne es genau zu kennen, für irgendwas, ich will nicht sagen Verbotenes, aber für irgendwie so ein bisschen was Anrüchiges und irgendwie hatte man das in der Diskettenbox, hatte auch nur eine Diskette, von daher hat schon irgendwie gepasst. Das eigentlich Interessante an dem Spiel ist aber gar nicht das Spiel selbst, sondern die Designerin, die Muriel Trami, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die hat da bei Cocktail gearbeitet als Designerin und interessant deshalb, weil es zu der Zeit, also wir sprechen ja von 1989, gar nicht mal so üblich war, als Frau in der Videospielindustrie zu arbeiten. Und dann noch in so einem oder in so einer Art Spiel beschäftigt war. Das war schon recht progressiv für die Zeit. Und die Trami hat damals auch die Goblins-Reihe gemacht und ist mit der auch recht bekannt geworden.
Ah ja, ich habe übrigens immer gedacht, dass dieses Emmanuel-Spiel, ich dachte, das wäre so ein Text-Adventure mit Bildern. Ich war ganz überrascht, dass das so ein Klick-Ding ist. Ich hatte immer im Kopf, man muss Frauen verführen mit gut getippten Worten. Also ich habe da mir was ganz anderes drunter vorgestellt.
Tja, das wäre vielleicht besser gewesen.
Ja, vielleicht. Stimmt. Das, was mir übrigens am meisten in Erinnerung geblieben ist an dem Spiel, ist diese Sektpulle, die du gerade erwähnt hast und das Geräusch. Und
diese Sektpulle hat er gar nicht erwähnt.
Doch, ich habe erwähnt, dass mein linken Sektglas hat das immer wieder gefüllt.
Entschuldigung. Aber da ist doch auch eine Pulle, oder nicht? Macht die Pulle, wenn man Sex hat, nicht...
Nein. Weiß ich nicht. Ich weiß nur dieses Geräusch, wenn sich das Glas wieder auffüllt.
Ja,
das
genau. So so ein Glasgeräusch.
Super wichtiger Hinweis.
Ja, das ist ein wichtiges Detail. Was hat eigentlich der Lippenstift für eine Funktion? Den habe ich jetzt nicht
verstanden. Deine Libido oder so?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Das ist meine Libido.
Der Lippenstift ist...
Oh ja. ne? Macht schon Sinn, dafür einen Lippenstift zu nehmen und nicht.
Absolut.
Was ist mit den Blowjob-Puppen unten rechts? Das habe ich auch nicht verstanden.
Na, du musst, glaube ich, 3 Statuen finden insgesamt in dem Spiel.
Ja. Also er hat auf jeden Fall in meinem Playthrough 3 gefunden, aber ich dachte, da ist so viel Platz unten, eigentlich müsste da noch mehr erscheinen können.
Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Er spricht auch alles nicht unbedingt für das Spiel.
Nein, ganz schlimme Sache. Worüber wir noch gar nicht so viel gesprochen haben. Also ich werde jetzt nochmal ein bisschen was über das Buch erzählen, mit dem ich mich in den letzten 2 Wochen rumgeschlagen habe.
Das hast du dir auch verdient, Sebo. Du hast wirklich einen guten Job gemacht da draußen.
Ja, ich bin auf die schlaue Idee gekommen zu sagen, Jungs, kein Problem, ich besorge mir das Buch, ich lese das. Denn Lesen macht ja bekanntlich Spaß und bildet. Beides stimmt nicht in dem Fall von Emmanuel oder die Schule der Lust. Ich musste mich da tatsächlich ziemlich durchquälen. Am Anfang ging es noch so, die ersten 100 Seiten waren okay und irgendwann war das keine Freude zu lesen. Ich musste mich da tatsächlich ziemlich durchquälen, denn es ist tatsächlich im Gegensatz zum Film ein lesbarer Porno. Und das Buch schwang zwischen expliziten sexuellen Beschreibungen von Emmanuels Abenteuern und grauenhaften seitenlangen Schwadronieren über die philosophischen Hintergründe der Kunst oder des Glaubens an die Erotik versus die Liebe. Unterscheidet sich inhaltlich um einiges doch von dem Film. Erstmal sieht Emmanuel ganz anders aus. Die hat natürlich keine kurzen Haare, sondern diese ganz lange, schwarze Haare im Buch. Und wir steigen hier damit ein, dass sie sich im Flieger nach Bangkok befindet. Wir wissen hier noch gar nichts über sie. Erstmal freut sie sich übelst über das Flugzeug und wir kriegen eine Beschreibung von allen Stoffen um sie herum, wie sich der Sitz anfühlt, wie es da riecht und dass Emmanuel sich erhaben fühlt und sie war noch nie im Flugzeug und hast sie nicht gesehen. Also wir wissen, sie ist jung und naiv. Und bevor ich euch hier nochmal mit der Story langweile, die ihr inzwischen, glaube ich, fast schon 2-mal gehört habt, im Endeffekt, der Einstieg ist ziemlich ähnlich. Ein paar Szenen haben eine andere Reihenfolge, Marianne ist 13, das ist natürlich ein bisschen daneben. Wie sie auf B trifft, das unterscheidet sich etwas, aber im Großen und Ganzen folgt das Buch schon so ziemlich den gleichen Bahnen. Es ändert sich eigentlich erst so richtig, wenn sie auf Mario trifft, weil dann wird es noch anstrengender als der Film. Jedenfalls ist es dann immer so weit, dass sie sich mit Mario trifft und dann beginnt der grauenhafte Teil des Buchs. Das Buch hat übrigens 270 Seiten. Mario trifft sie ungefähr so auf Seite 158, wenn ich mich nicht irre. Ist auch nicht so ganz wichtig. Wichtig ist, dass Mario dann 60 Seiten lang zutextet. Und zwar mit einem Geschwafel sondergleichen. Ich muss auch sagen, ich habe das dann nicht mehr alles gelesen. Ich habe so die ersten paar Seiten durchgehalten. Aber was hier an pseudophilosophischen Sachen in den Ring geworfen wird, und also die Situation ist folgende: Er nimmt sie mit nach Hause und sie lässt sich dann auch darauf ein, und er hat noch so einen jungen Engländer zu Gast und es beginnt so ein bisschen sexuell aufgeladen. Sie setzt sich hin und spreizt die Beine, und der Engländer darf dann ran und darf ihre Beine anfassen, aber nicht mehr. Und dann erklärt ihr Mario, man müsste sich nur teilweise hingeben und darf nicht jedem gleich alles geben. Das ist der Soldat von vorhin, ne? Soldat?
Dieser Betrunkene.
Ja. Ach ja, okay, genau. Hier ist der Typ aber relativ lange dabei. Also der taucht nicht kurz auf, sondern
ein paar Minuten erledigt.
Genau, nee, der ist für den Rest des Buches mit am Start. Also auf jeden Fall sitzt sie dann da und er darf ihre Beine anfassen und Mario sagt aber, mehr ist nicht drin. Und dann fängt er an, sie zuzutexten. Eigentlich will Emmanuel die ganze Zeit mit Mario eine Kiste, aber der lässt es sich nicht nehmen, ihr 60 Seiten lang die Regeln der Erotik aufzuschreiben. Und da hat mich das Buch stark verloren. Also ich fand das vorher schon nicht super, aber das ist hier eingeschwafelt sondergleichen. Seitenlang erzählt er ihr, warum es wie sein muss und warum sie eigentlich einen Mann betrügen müsste und warum das hot ist und warum man keine Konventionen erhöhen sollte und warum Liebe eigentlich Quatsch ist und warum es eher Liebe ist, wenn man mit anderen ins Bett geht und das doch zeigt, dass man den einen besonders mag und wie man sich hingibt und wann man sich hingibt und was Kunst ist und was Verständnis von Kunst ist und warum Erotik das Höchste ist und warum die Menschheit eine neue Evolution durchlaufen sollte und die Erotik die neue Religion wird, und Emmanuel stellt zwischendurch mehr oder weniger schlaue Fragen, will aber eigentlich nur mit Mario ins Bett, und der lässt sich aber ganz schön bitten. Naja, und dann machen sie sich auf den Weg und landen dann auch in der Opiumhöhle. Hier wird allerdings nicht geraped, sondern eigentlich rauchen die drei nur Opium, und Emmanuel ist total fasziniert. Und dann bleibt der Engländer zurück, denn er glaubt, da gibt's noch kleine heiße Jungs, mit denen man ins Bett könnte, während Emmanuel unterwegs ist und sich vorstellt, wie sie eine Theateraufführung besucht und dort Penisse für sie tanzen. Und zwar erinnert sie sich an alle Penisse, die sie im Leben schon gesehen hat, inklusive dem von einem Einwohner, der wohl so einen Riesenschwengel hatte und sie besonders beeindruckt hat, aber der von ihrem Mann, das ist schon der schönste, und er darf die Hauptrolle spielen. Und ich saß da, was ist jetzt los?
Wie bitte? Erinnert so ein bisschen an Disney, da wo man so Kaffeetassen anfängt.
Ja, es geht wohl irgendwie darauf ein, auf so klassisches Theater, und alle klassischen Theaterrollen sind aber mit Penissen besetzt.
Irgendwie an Larry erinnert. Ich weiß nicht warum. Ja, das hätte stimmt, gut zu Larry gepasst.
Ja, da sind wir auch schon mal
beim Zeichentrickpenis.
Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Also ich meine, er denkt an ganz viele Schwengel, während Mario sie durch die Gegend führt, und dann landen sie an einem Tempel und da hängen in den Bäumen ganz viele Holzpenisse, weil das ist da so das Ding. Das ist so ein Erotik-Lust-Tempel-Gottheits-Ding. Frag mich nicht. Also jedenfalls hängen da eine Menge Phallus, und die sind aber alle sehr detailgetreu gearbeitet. Und Mario gibt dann Emmanuel so alle in die Hand, und dann
alle wissen, was dann passiert.
Ja, also jedenfalls soll Emmanuel so das Ding streicheln. Mehr soll sie damit gar nicht machen. Sie hat so ein bisschen Angst, dass sie das in den Mund nehmen müsste, weil es ist irgendwie schon so ein bisschen staubig. Das war eine große Sorge für sie. Und das unterstützt nämlich auch Marios Theorie, dass das, was den Menschen ausmacht, dass er die Hände benutzen kann für sexuelle Akte, weil man könnte sonst noch mit irgendwelchen Tieren ins Bett steigen. Die haben ja genau die gleichen Vorzüge, aber die haben halt keine Hände. Und du auch so denkst, Alter, was ist los?
Aber Hörner haben die.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Auf jeden Fall, dann winkt Mario einen der jungen Männer herbei, und Emmanuel soll ihm orales Glück verschaffen und macht das relativ widerwillig und findet es auch ein bisschen eklig, aber irgendwann macht sie die Augen zu und dann findet sie super. Und ja, nachdem sie den Jungen beglückt hat, macht sie sich mit Mario auf den Weg, der ist total happy über Emmanuels Fertigkeiten und lässt sie dann auch endlich ran, und sie darf ihm in einer Rikscha, dem sogenannten Samlo, mit der Hand Freude bereiten. Muss hier die ganze Zeit gucken, dass wir nicht sexuell zu explizit werden.
Aber du machst es sehr, sehr gut.
Ich würde das sonst weniger blumig beschreiben, aber ich gebe
überwache das sehr streng.
Ja, Tobi ist knallhart. Der sitzt hier auch gerade sehr, sehr aufrecht, hat die Hände verschränkt. Also man kann Angst bekommen.
Und hebe den Finger, wenn's. Ja,
ja, ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit von Tobi abgenickt, so, nein, nochmal, das ist so nicht okay, das ist cool, das darfst du sagen, ich wirklich, ich ringe hier um Worte, also, ich kann ja nichts für das Buch. Also, auf jeden Fall ist sie da mit Mario in dieser Rikscha unterwegs und, ja, für Mario ist übrigens das Wichtigste, dass es asynchrone Zahlen sind, mit denen man Liebe macht, deswegen ist zum Beispiel ein 3 das Beste. Also eine Frau sollte niemals nur mit einem Mann im Bett sein, sondern mindestens mit 2. Okay. 8 wären auch cool, kommt schon euch vor, aber 3 ist schon... Ja, weil 8 werden, das wären 2, also es wäre immer eine Frau mit 3 Männern in Marios Geschichte. Und dann könnte man auch zwischendurch wechseln und miteinander verschmelzen. Aber das ist Mario-Geschwafel.
Ja, das ergibt doch keinen Sinn. 8 ist doch eine gerade Zahl.
Nein, aber 3 und 1 sind keine geraden Zahlen. 3 Männer, eine Frau. Mario-Logik, frag doch nicht nach, Mensch.
Lies doch das Buch.
Genau, lies doch das Buch.
Vielleicht auch nicht.
Naja, und dann kommt Marios Plan auf jeden Fall endlich zum Tragen. Sie fahren mit dieser Rikscha nach Hause und der Rikscha-Fahrer ist hübsch und den nehmen sie mit und Mario gibt ihm einen Schnaps zu trinken und belabert ihn und das endet dann damit, dass sie endlich diesen ersehnten Dreier haben. Und zwar beglückt Mario sie nicht, denn wir alle wissen, er ist ein Päderast. By the way, Päderast bezieht sich hier auf hauptsächlich homosexuelle Männer. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Und Mario beglückt dann den Rikscha-Fahrer, während dieser Emanuel beglückt und Mario ruft, dass er den längsten Speer der Welt in Emanuel stößt und sie schreit vor Freude und der Rikscha-Fahrer schreit vor Freude und alle kommen gleichzeitig und das Glück ist perfekt und Emanuel ruft in den Nachthimmel, ich liebe, ich liebe, ich liebe. Ich wünschte, das hätte ich auch bei diesem Buch gerufen, aber das war schon ganz schön schlimm. Oh Mann. Also ich habe ja mit erotischer Literatur jetzt nicht zwingend Probleme, aber das hier war halt harter Tobak. Erstmal Handlung nicht so super spannend und dann halt dieser ganze philosophische Schmonz, den der Mario von sich lässt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass der Autor eventuell der Botschafter war, der ein sexueller Maniker war und der auch bestimmte sexuelle Theorien vertreten hat. Die hat er hier wohl alle niedergeschrieben. Kann man machen, sollte man vielleicht nicht.
Ich finde es spannend erstmal, dass alle Menschen, die so zufällig irgendwie dort getroffen werden, sei es der Rikscha-Fahrer oder der Engländer oder irgendwelche anderen Charaktere, dass die alle immer Bock haben.
Ja.
Die kommen natürlich ohne lange zu fackeln sofort mit. Finde ich spannend auf jeden Fall. Mich würde noch mal interessieren, ob du sagen würdest, dass das Buch im Gegensatz zum Film denn ein größerer kultureller Beitrag gewesen wäre.
Also, ja, weiß nicht.
Als ein Schmuddelheftchen.
Wow. Also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich derbster Schmuddelkram in Philosophie-Watte eingepackt. Okay. Man merkt halt, dass der Autor natürlich schon sehr belesen ist. Er wirft auch mit Zitaten um sich. Vor jedem Kapitel sind Zitate eingefügt. Mario zitiert auch andauernd Gedichte. Ne? Also der erzählt nicht nur zwischendurch, greift ihn immer was und dann fängt er an, Gedicht zu zitieren, redet. Der spricht auch viele Sprachen und ganz viel Latein redet der auch. Und ich habe so das Gefühl, der Autor möchte halt zeigen, guck mal, was ich alles gelesen habe. Und ich kenne den Philosophen und den kenne ich auch und den kenne ich auch. Kennst du übrigens den? Und lässt Mario da vom Stapel. Aber wie gesagt, also der Moment, wo Mario, vorher ist es halt so ein Pornoschmuddelding und dann kommt Mario und dann wird's ein philosophisches Pornoschmuddelding. Okay. Also ich konnte dem jetzt nicht viel abgewinnen. Und ich bin auch ganz überrascht, wie man daraus einen Film machen konnte. Also er hat das gelesen, gesagt, oh, klasse, das wird mein nächster großer Hit. Aber ja, naja.
Also ich frage deswegen, weil es ja hätte sein können, dass du der, sagen wir mal, der Emanuel Spirit, den die Autorin ja eigentlich in der Romanvorlage übermitteln wollte,
ja,
vielleicht durch die filmische Umsetzung einfach nicht es geschafft hat, uns zu erreichen. Und ob das Buch vielleicht einfach die authentischere, also ob das Buch es schafft, das, was, wie hieß sie, Azan uns eigentlich sagen wollte, ob das Buch es besser schafft, diese Inhalte zu vermitteln oder uns, ja, diese philosophischen Werte.
Ja, erinnert ihr euch noch, wie wir uns gefreut haben, als Mario im Film aufgetaucht ist und alles weird wurde und er angefangen hat, alle zuzutexten?
Ich kann mich da nicht daran erinnern, dass wir uns darüber gefreut haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass er aufgetaucht ist.
Ironisch, genau.
Ja.
Okay,
ja, die kam gerade nicht rüber. Ich bin immer noch in dem Buch drin.
Nein, ist ganz schrecklich. Also das, was wir im Film so im letzten Drittel aufgetischt bekommen, wo wir uns alle schon dran gestoßen haben und uns gedacht haben, meine Fresse, das ist schon echt merkwürdig, was der da vom Stapel lässt, gibt's halt im Buch in deutlich größerem Umfang. Das legt da auch ganz viel Wert drauf. Und das ist ja nicht nur Mario, auch Jean ist so ein gesalbter Schwafler, der auch seitenweise sowas spricht und Emanuel denkt halt auch. Emanuel versteht das auch alles. So, das ist ganz krass. Also Emanuel redet ja mit Mario und versteht ihn. Und ich lese das und ich verliere mich mich in diesem Gesülze. Also das muss man schon wollen, vielleicht ist das auch spannend für irgendwen. Meins war es leider gar nicht. Also, nee, Finger weg.
Ohne es gelesen zu haben, meins glaube ich auch nicht.
Naja, ist auch ganz schwer zu bekommen. Also wer es jetzt lesen will, hat wahrscheinlich keine Chance. Ich habe das irgendwie nochmal gebraucht gekriegt, aber ich glaube, das ist schon wieder vergriffen.
Und kannst es ja verlosen.
Das können wir keinem antun.
Da sind Schokoladenflecken drin. Ich habe vorne einen Riegel gegessen.
Ja, ja, Schokolade, schon klar. Ja. Alle Hemmungen fallen lassen, schon klar. Wie würdest du das denn bewerten? Ist der Film besser oder das Buch?
Der Film ist schneller vorbei.
Mhm. Okay, das war sehr deutlich.
Das kam auch so vor. Okay, jetzt haben wir das Ding, glaube ich, echt ganz schön durchexerziert. Und damit haben wir es mal wieder, oder? Oder warte, nein, haben wir vielleicht noch nicht. Über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, beziehungsweise ich habe ihn kurz angerissen in meinem Review von vor 9 Jahren, nämlich die furchtbare Rammelmusik. Aber der Rest der Musik ist ja gar nicht so schlecht.
Die französische 70er-Gitarrenmusik, die auf Chanson trifft.
Genau, und da haben wir uns jemanden rangeholt, aber das machen wir gleich. Bleibt mal nach dem Abspann dran, das lohnt sich da. Da haben wir noch was für euch vorbereitet, ein kleines Schmankerl. Und wir, würde ich sagen, können wie immer nur Danke sagen, dass ihr bis hierhin da geblieben seid.
Falls ihr da geblieben seid.
Falls ihr da geblieben seid.
Ihr wisst jetzt wahrscheinlich mehr über Manuel, als ihr jemals wissen wolltet.
Das geht uns ähnlich.
Ja, aber am Ende des Tages muss ich sagen, dass der Film, und da gibt's ein paar Filme, die so sind, gar nicht so gut ist. Aber wenn man da mal einfach hinter die Kulissen blickt, dann gibt's da schon spannende Geschichten. Und in dem Zusammenhang würde ich sehr gerne eine Arte-Doku aus dem letzten Jahr empfehlen. Wir haben die gesucht, die ist nicht mehr in der Mediathek verfügbar, aber ich glaube, das ist schon ganz spannend, über diesen Film ein bisschen mehr zu erfahren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall spannender, als den Film selber zu gucken. Und ich glaube, sehr viel spannender, als das Buch zu lesen.
Ja, da bin ich mir auch fast sicher. Hätten wir sie doch bloß gehabt.
Ansonsten gibt es bei Kochfilms wohl auch eine Box, die gerade letztes Jahr erschienen ist, im September. Da ist auch nochmal Making-of mit dabei. Und der Film auf Blu-ray und mit beiden Varianten, glaube ich, auch mit dabei.
Mhm, sogar in 4K. Ja. Der erste Film sogar in 4K. Da sind auch die ersten 4 Filme drin. Ich weiß nicht genau.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Auf Twitter, Instagram, über unsere Website oder ähnlichen Kanälen. Lasst uns eine nette Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Und um es mit Philipps Worten zu sagen,
bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Auf Wiedersehen.
Au revoir. Und dranbleiben hier gleich.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Hey, hallo und herzlich willkommen. Gute 2 bis 3 Monate sind schon wieder vergangen, seitdem ich hier der mittlerweile 4. im Bunde in die Elternzeit entfleucht bin. Ich wollte mich mal wieder melden. Ihr erreicht mich hier in meiner Kemenate sozusagen. Und als allererstes möchte ich natürlich Sebo herzlich willkommen heißen bei den Retro Boys. Sebo ist nicht einfach nur eine würdige Vertretung, nein, nein, er ist vielmehr ein waschechter Retro-Boy in its own right. Also, Chapeau, Chapeau. Schön, dass du mit an Bord bist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und nun kommen wir zum Thema dieser Ausgabe, nämlich Emmanuel. Ich habe da ein Vögelchen zwitschern hören, dass eine kleine Musikeinlage gar nicht so unwillkommen ist. Und so setzte ich mich mit dem Soundtrack zu Emmanuel auseinander und habe ein kleines bisschen vorbereitet. Zunächst zu den beiden Komponisten Pierre Bachelet und Hervé Roy. Zu denen ließ sich etwas mehr finden. Zum Soundtrack kann ich nur eigene Eindrücke wiedergeben. Aber vielleicht ist ja die eine oder andere unterhaltsame Anekdote dabei, die den Hörern gefallen mag. Pierre Bachelet, der eine Komponist, 1944 in Paris geboren, aber bald schon nach Calais gezogen, da wo auch Willkommen bei den Sties angesiedelt ist, diese riesige französische Komödie, die voll durchgeschlagen ist. Diese Zeit hat den Pierre Bachelet auch ganz schön geprägt. Er hat sozusagen die inoffizielle Vereinshymne des RC Lens komponiert. Die nennt sich Le Coron. Das ist übersetzt wohl eine Minenarbeitersiedlung, ein Coron. Also vergleichbar, tatsächlich sogar inhaltlich, nicht nur von der Art her, mit Bochum von Grönemeyer als inoffizielle Hymne für den VfL Bochum. Und dieses Lied, diese inoffizielle Hymne des RC Lens, wird im Film Willkommen bei den Stieß von Kat Merat in seiner Rolle als Philippe Abrin angestimmt. Also da haben wir schon mal die erste kleine große Anekdote bezüglich Pierre Bachelet. Dieser hat nach seiner Kindheit und Jugend in der Gegend von Calais dann doch wieder sein Diplom in Paris an der Fotografie- und Filmschule abgelegt. Und im Anschluss hat er seinen Wehrdienst bei der Anstalt für Kommunikation und audiovisuelle Produktion der Verteidigung absolviert. Danach kam er zum Fernsehen, wo er an der Produktion von Dokumentationen mitwirkte. Und neben der Werbebranche war er auch bei Dim Dam Dom, also Sonntage für die Damen und die Herren, Dimanche de Dame et Dom, oder kurz Dim Dam Dom, tätig. Das war eine monatlich ausgestrahlte Sendung, ein Frauenmagazin, jedes Mal von anderen Persönlichkeiten moderiert. Darunter waren eben auch solche Leute wie France Gall. Bei der Sendung war er für das Sounddesign verantwortlich. Im Produktionsteam dieser Sendung war auch, und vielleicht haben wir den Namen schon gehört, ich gehe mal stark davon aus, denn beim Abstecken der Basics sind die Retro-Boys ja immer piekfein sauber. Im Produktionsteam war Juste Jacquin tätig. Also lernten sie sich in dem Zusammenhang kennen, der Pierre Bachelet und der Juste Jacquin. Und so engagierte Jacquin Bachelet für den Soundtrack zu Emmanuel. Übrigens erkannte Robert Fripp, der Gitarrist von King Crimson, ganz schön viel, beziehungsweise zu viel seiner Komposition Lark Tong in das Peak Part 2 in einer Variation des Hauptthemas von Emmanuel und im Rape Theme, verklagte Bachelet und gewann. Die Ähnlichkeiten sind aber auch frappierend. Das können wir uns einmal kurz anhören. Das war jetzt in Teilen aus dem Soundtrack von Emmanuel. Und das andere waren die Lerchenzungen in Aspik Teil 2, Lark Tong in Aspik Part 2 von King Crimson. Da ließ sich doch das ein oder andere wiedererkennen. Der Juste Jacquin, der konnte mit der Treue von Pierre Bachelet rechnen. Und zwar noch für 4 weitere Filme und ganz allgemein der Emmanuel-Serie, abgesehen vom Regisseur, blieb Bachelet eben dieser Serie treu, kam aber auch anderweitig herum, beziehungsweise nicht ganz freiwillig anderweitig unter. Beispielsweise Tsui Haaks Hongkong-Film Söldner kennen keine Gnade beinhaltet im Soundtrack auch einen Track von Pierre Bachelet. Aber da ist der Bachelet in guter Gesellschaft, denn in dem Film kommen unter anderem auch Kompositionen von John Williams, Jerry Goldsmith, Lalo Schifrin, Pink Floyd, Vangelis oder Mozart vor. In dem einen Film. Das ist gut zusammen inspiriert, um mal nicht geklaut zu sagen. Das sind so ein paar Anekdoten, ein paar angerissene Geschichtlein zu Pierre Bachelet, um da ein bisschen einen Hintergrund zu haben oder so eine Ahnung davon, was den so umtrieb, bis er 2005 von uns gegangen ist. Der Hervé Roy, der andere Komponist, wurde 1943 geboren, studierte Musik am Konservatorium von Paris, komponierte und arrangierte für Größen wie Richard Kleidermann und Brigitte Bardot, war irgendwann auch Dirigent seines eigenen, in Anführungszeichen, Orchesters, von 1994 bis 2004 nämlich. und dirigierte die Orchester für die Eurovisionsbeiträge von Monaco, der Schweiz und Luxemburg jeweils in den Jahren 69, 73 und 79. Allerdings wurde das Video Two Girls, One Cup mit dem von ihm komponierten Lovers Theme unterlegt. Das Lovers Theme klingt erstmal harmlos im Intro, kommt dann aber mit romantisch angelehnten, scharf, tonartfremden, chromatischen Leittönen daher. Da schwelgt und zieht es, da drängt es einen so in romantischer Art und Weise. Romantik ist schließlich auch das Leitmotiv von Two Girls, One Cup. Also von daher sehr gelungen gewählt. Da haben wir die ein oder andere Einordnungsanekdote für die beiden Komponisten. Und nun kann ich ein bisschen meine Eindrücke zum Soundtrack an sich zum Besten geben. Also zunächst ist mir aufgefallen, dass sich beim Thema, das sich durch den ganzen Soundtrack zieht, eine Quintfallsequenz heraushören lässt. Was soll das heißen? Das heißt, dass die Akkorde, die da nach und nach gespielt werden, alle immer im selben Abstand sind. Es sind immer wieder andere, aber die sind immer im selben Abstand zueinander, sodass es gar nicht so richtig nach einzelnen Funktionen von Akkorden komponiert worden ist. Also es gibt nicht den einen quasi Heimatakkord, auf dem das Ganze ruht und dann irgendwelche Akkorde, die eine Richtung reinbringen und dann Spannung reinbringen, die dann wieder aufgelöst wird, sondern jeder Akkord ist so ein bisschen, oder die meisten Akkorde sind dann sehr gleichberechtigt nebeneinander und dann kann das eben einigermaßen fließend klingen, wenn man von einem zum nächsten Akkord treibt, anstatt dass man Spannung, Entspannung hat, sondern eben gleichwertige Stufen, kann aber unter Umständen auch etwas plätschern. Auch in der Melodie haben wir ganz viele Tonschrittsequenzen abwärts, also keine großen wilden Sprünge. Die Spannung steigt auch nicht, sondern sie sinkt eher ab bei diesen Tonschrittsequenzen abwärts. Im Main-Theme hat man wenigstens ein paar Triolen, die nicht genau auf dem Schlag passieren, nicht auf den vier Vierteln eines Taktes, sondern ein wenig es in die Länge hinausziehen, sodass da eine Art Spannung dadurch entsteht. In anderen Variationen verschwinden diese Triolen aber und dann wird die Komposition womöglich noch etwas plätschernder. Wenn wir auf den Bass achten, dann hören wir so einen Wechselbass. Dum, 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 dum. Nicht unbedingt an allen Stellen, aber hier und da kommt er vor. Das war halt cool und in der Zeit, in der das komponiert wurde. Klingt so ein bisschen schlagerig, aber im 70er Sinn. Also nicht so schmerzhaft billig wie heutzutage, sondern wie eine Mischung aus sozusagen Musical und Folk oder Singer-Songwriter-Musik. Kann aber in anderen Variationen des Themas bewegt funky sein oder so ein bisschen eine leicht angecrunchte Gitarre im Zusammenspiel haben, sodass da eine gewisse Coolness sogar impliziert wird, dann und wann. Die juristisch nachgewiesenen King Crimson Plagiate, die sich dazwischen finden, die wirken so ein bisschen fremdkörperartig. Sie haben einen typischen Mellotron-Sound des 70er Prog-Rocks. Also Mellotron, das war dieser Sampler, der aber sowas von komplett analog war. Da, wo man immer so 6 Sekunden Kassettentapes auf jeder Taste hatte, die dann abgespielt wurden mit dem jeweils aufgenommenen Sample. Und ja, die vertrackten Rhythmen und die seltsamen Tonartwechsel, die dazwischen passieren, die passen überhaupt gar nicht zu dem, ja, chansonartigen, wie Markus das so ein paar Mal genannt hat, Stil, sondern es ist irgendwie sehr, ja, scharfkantig, wie es sich im Ohr verkantet. Und dann werden auch noch manchmal gnadenlos schiefe Horror-Thriller-Streicherflächen eingeflochten. Naja, was heißt eingeflochten? Reingerammt. Pierre Bachelet hatte aber auch kein Problem damit, direkt danach akustische Gitarrenpicking-Streusel, die sehr balladig und sanft klangen, einzustreuen. Und dann gleich darauf wieder Klangcollagen mit Bongos, Congas, rückwärts abgespielten Becken und irgendwie so kopulierend stöhnenden Saxophonen. Ich würde zusammenfassen mit: zwischen harmlos gefälligem Schlager und scharfkantig psychedelischen Experimenten ist also alles dabei. Oder ich würde auch sagen, es ist französisch unkonventionell, was Bachelet und Roy uns da musikalisch hinter die Emmanuelle gelegt haben. Ja, das ist so das Kleinod, was ich jetzt habe beitragen können für diese Folge. Und ich bin zuversichtlich, dass ich in nächster Zeit immer mal wieder ein bisschen mehr Zeit dafür aufbringen können werde. Und dann wird es mal wieder mehr gesellige Runden mit Dr. Music in Persona geben. Viel Spaß, Jungs. Bis dahin.